Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies und willkommen zu einem Podcast, den wir schon länger mal machen wollten hier bei Serienjunkies. Ich bin Awesome Arndt und mit mir im Studio heute
ist Tim, hallo.
Wir widmen uns nämlich dem Thema Wrestling und manche fragen sich da vielleicht, warum, was soll das, was wollt ihr damit? Aber wir beide sind schon seit vielen Jahren große Fans und wollten das Thema einfach mal angehen. Es gab da dann natürlich vielerlei Gelegenheiten, beispielsweise die Serie Heels mit Stephen Amell, die es da mal vor ein paar Jahren gab, oder aber auch die Gründung von der WWE-Konkurrenz AEW, oder aber natürlich auch eine neue Ära bei der WWE. Und weil jetzt gerade am vergangenen Wochenende WrestleMania 40 war und dort ein gewisser Jean-Paul Levesque das Ruder übernommen hat seit einiger Zeit, dachten wir uns, es wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, einmal darüber zu podcasten. Und genau das wollen wir tun. Ich habe mir ein pickepackevolles Programm hier aufgeschrieben. Tim war ein bisschen overwhelmed von meinen Punkten, die ich hier so notiert habe. Aber wir gucken einfach mal, was wir da schaffen und was nicht. Und
wo du den armen Triple H hier Jean-Paul nennst, er ist Paul Levesque.
Also nicht Jean-Claude Van Damme.
Ja, nicht Paul. Nicht, genau.
Aber Hunter Hearst Helmsley früher, und vielleicht hat er auch damals noch einen anderen Kunstnamen, als er in der WCW war. Ich weiß gar nicht. Er war auch mal Terror Rising, oder? War das nicht so?
Er hatte viele Gimmicks, bevor er zum bekanntesten wurde. Ah, Michael ist sein Mittelname. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Paul Michael Levesque.
Ah ja, okay, gut. Gut, erster Fehler, gut, dass du den direkt erwischt hast. Das rettet uns den Hals für Raging Fanboys, für die das still real to me ist. Damn it! Aber egal. Ja, genau. Meine erste Frage an dich, Tim. Also wir wollen heute so ein bisschen über unsere Geschichte mit dem Wrestling sprechen. Wir wollen über die WWE und die größten Konkurrenten aktuell sprechen. Wir wollen auch ein bisschen über Business-Aspekte sprechen, denn Netflix mischt ja dann auch ein bisschen mit rein. Und wir verraten euch natürlich auch, wo man die meisten Wrestling-Sachen gerade momentan in Deutschland gucken oder streamen kann. Aber meine erste Frage ist, wie kamst du eigentlich zum ersten Mal mit Wrestling überhaupt in Berührung, Tim?
Zum allerersten Mal, das war mit, das muss mit circa 8 Jahren gewesen sein. Denn ich habe, und ich meine, das lief damals auf RTL 2, wenn ich mich richtig erinnere.
Es gab sogar auch mal bei Tele5, beim ersten Tele5 Wrestling, ja, aber RTL 2 hat das auch ganz gut.
Es müsste damals bei RTL 2 sein. Ich weiß noch, als ich es im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Da habe ich den SummerSlam 93 gesehen.
Ja, das ist RTL 2 dann, ja.
Und das müsste in der RTL 2 Ära sein, genau. Und das war der Undertaker gegen Giant Gonzalez.
In seinem guten Body-Suit mit Haaren drauf gemalt.
Sicherlich auch nicht das beste Match der Wrestling-Geschichte, und auch um einzusteigen, aber ich war von den Charakteren fasziniert. Ich war dann sehr schnell in meinen jungen Jahren, dann wurde ich zum kleinen Undertaker-Fan, weil der hat einfach eine unglaubliche Anziehungskraft gehabt. Und ja, das war die allererste Wrestling-Berührung, war dieses Match von SummerSlam.
Na, cool. Ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Wir waren so Anfang der 90er mal bei meinem Onkel, und mein Cousin war großer Wrestling-Fan. Und da lief irgendwie im Hintergrund, oder auf VHS, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, ein WCW-Match müsste das gewesen sein. Und zwar Sting versus Ric Flair im Käfig. Und ich glaube, Hulk Hogan hatte da auch noch eingegriffen. Oder es war Ric Flair gegen Hogan. Jedenfalls so diese drei Leute waren involviert. Und mein Cousin hatte damals auch so in so einer Schublade und in so einer Vitrine sämtliche Wrestling-Figuren, die es damals gab, vor allem die aus der WWF, wie es damals hieß. So Big Boss Man, Bret Hart und Hulk Hogan, Kamala, all diese illustren Figuren. Das war so meine allererste Wrestling-Berührung. Und dann gab es eine lange Pause, glaube ich, bei mir. Und dann gab es natürlich, woran ich mich erinnere, ist diese frühe New Generation Ära bei RTL 2. Also diese Leute, da gab es das dann auch in vielen Magazinen. Leute wie Diesel, Razor Ramon, Bret Hart, Doink, Undertaker, Tatanka war ja auch ganz groß, so Wrestling-Kaugummis mit so Stickern dazu. Oder halt auch Berichte im WWF-Magazin, in der Limit, Comic-Action-Abenteuer 100 Seiten oder in der Bravo Sport dann. Das war so der erste Wrestling-Boom 1992. Ich glaube, das ist ja dann so ungefähr parallel auch mit deinen Erfahrungen dann. Und dann ging es natürlich direkt irgendwann über, ich glaube, da war auch noch eine kleine Pause bei mir, und dann gab es irgendwann WCW beim DSF, was ich so ein bisschen verfolgt hatte. Und für mich dann die große Initialzündung in der Grundschule mit meinen Freunden in der zweiten, dritten Klasse, weil das lief, glaube ich, sogar nachmittags irgendwann, bis der Jugendschutz eingegriffen hat. Ich weiß es gar nicht mehr, oder relativ früh zumindest. Attitude Era WWF bei RTL 2. Also Stone Cold, The Rock, Mankind, so 96 bis 97 bis etwa 99 konnte man das da gut verfolgen. Und das war halt für viele ja auch so die nostalgisch beste Ära bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo einfach Stone Cold vs. Vince McMahon, Stone Cold vs. The Rock, Undertaker ja auch, Mankind, Mick Foley und wie sie alle heißen. Gute Tag-Team-Szene, D-Generation X, später auch Edge and Christian, Dudley Boys, Hardy Boys, all das mit ein bisschen Crash-TV-Charakter, also von Jerry Seinfeld auch so beeinflusst, und Hardcore-Blut, Matches, wo man sich Stahlstühle auf den Kopf haut in leeren Arenen, The Mankind vs. The Rock, so mein Dings. Da, damals gab es ja auch noch die Großveranstaltungen, die sogenannten Pay-Per-Views. Zahlt für Cook, wie es heute, glaube ich, bei den deutschen Kommentatoren von AEW heißt, oder PLE, ich glaube, Premium Live Event ist der aktuelle Name, den manche dafür benutzen. Mhm. Genau, und die waren dann auch noch gratis im Free TV in der Nacht sogar zu sehen, und da hat man dann den VHS-Rekorder angeschmissen und das verfolgt. Warst du da denn auch dabei, oder warst du nach dem Undertaker dann durchgängig quasi mit dabei?
Nee, ich habe auch eine längere Pause zwischendurch gehabt. Also ich habe dann von dort an so, ja, so 3-4 Jahre aufmerksam geschaut, bis ich das bei mir so ein bisschen verloren hatte für ein paar Jahre. Dann habe ich wieder so ein bisschen sporadisch in der Attitude-Ära angefangen zu gucken, weil es wieder spannend war. Und hatte dann aber auch eine wirklich große Lücke, so also im Anfang vom Erwachsenenleben drin, bis zu meinem Studium eigentlich. Ich muss sagen, das muss rund...
Ah, echt?
Ja, ich muss so, sagen wir mal, so zwischen 2000, 2008 oder so muss ich... Oder 2009 habe ich eine Lücke gehabt, eine große. Und dann, in der ich nicht mehr so viel geguckt hatte. Und bin dann aber über einen Bekannten während des Studiums, der Wrestling guckte, da wieder rangekommen. Also Shoutouts zu Isaac. Dank ihm habe ich nämlich meine Liebe für Wrestling nämlich wieder entdeckt. Der hatte dann
Isaac Yankim?
Oh Gott, Isaac Yankim, das Gimmick von Kane, das Beste, das nie da wurde. Nee, der hat auf jeden Fall mir erzählt, er guckt das, und wenn ich mal, dann habe ich gedacht, ach, ich hätte auch mal wieder Lust, ein Event zu gucken. Da haben wir uns eins angeschaut. Und ich fand's war schnell wieder fasziniert und gedacht, ach, warum hast du es eigentlich aufgehört zu schauen? Es hat sich irgendwie verlaufen gehabt und ich hatte wieder richtig Lust bekommen. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass wir im Studium eine kleine Gruppe hatten, mit der wir dann regelmäßig die Pay-Per-Views geschaut haben. Und da hatten wir so eine kleine Tipprunde rausgemacht, wie die Matches ausgingen. Und der Sieger am Ende des Jahres hat dann ein Belt-Replika bekommen. Und ich glaube, das war der große WCW World Championship damals. Und da waren wir alle sehr motiviert. Genau das Ding. Und da waren wir alle sehr motiviert beim Gucken und haben dann regelmäßig die Pay-Per-Views zusammengeschaut. Und seitdem bin ich eigentlich immer regelmäßig dabei, bin über meinen Kumpel dann auch noch tatsächlich zu vielen Live-Events gegangen. Und zwar so Independent-Live-Events hier für die deutsche WXW, wo man die Sachen dann live und wirklich aus ganz nah raus wirklich schauen konnte. Da ist es auch so, dass der Ring, dass du dir auch direkt am Ring dran bist, du kannst quasi auf den Ring klopfen, das ist schon noch eine ganz andere Art von Erlebnis gewesen, und du konntest dich danach, weil die ja ihren Merch da verkaufen, mit den Wrestlern unterhalten. Und ich hab heute noch Fotos mit einigen Leuten, die heute wirklich große Stars geworden sind. Also Gunther, der früher Walter hieß, da habe ich noch ein Foto mit Adam Cole, El Generico, hey. Der jetzt heute als Sami Zayn bekannt ist. Also ganz viele, viele Leute kennengelernt dann damals noch, die heute dann wirklich es zu AEW oder in die WWE geschafft haben.
Ja, ich habe tatsächlich noch gar kein Live-Event gesehen, aber ändere ich vielleicht. Meine Anfrage ist raus an das WWE-Management. Die kommen ja, ich glaube, im August nach Berlin für ein Smackdown und Bash at the Beach und ein paar House-Shows. Also vielleicht sitze ich dann dort im Publikum als Serien-Junkies-Vertreter. Aber um auch nochmal meine kleine Wrestling-Werde-Gang-Laufbahn zu Ende zu bringen, ich habe es geguckt, bis WCW zumachen musste, denn damals hatte ich halt nur Free-TV und diverse Sachen sind dann ins Pay-TV gewandert. Also ich glaube, Tele5 hatten wir damals noch gar nicht empfangen, da wanderte dann die WWE auch manchmal hin, so in dieser Zeit. Dann war ich, also WCW endete, glaube ich, so 2001 oder sowas, ne, weil Vince McMahon hatte das gekauft tatsächlich, obwohl es da andere Angebote gab von Eric Bischoff. Und dann haben sie so einen Engel daraus gemacht. Das ist so eine Art Storyline, um für die Leute, die Termini nicht kennen, dass Shane McMahon die WCW gekauft hat und er ist dann am Ende von Monday Night Raw, der großen WWE-Sendung, wöchentlich aufgetreten und war dann parallel bei WCW Nitro. Also nicht Night Raw, sondern Nitro, wie das Nitroglycerin zu sehen. Und dann haben sie da sowas gemacht, was dann aber im Sande verlaufen ist, weil irgendwie, naja, das hat nicht so ganz geklappt mit der Übernahme und überhaupt mit den Rechten. Deswegen, viele hatten bei der WCW so vertraglich zugesicherte Verträge, dass sie eigentlich nur zu Hause sitzen müssen, bis sie irgendwie ausbezahlt werden. Und deswegen haben die meisten genau das getan. Also große Leute wie Kevin Nash oder Goldberg, Scott Hall und wie sie alle heißen. Und dann nur so ein paar Leute wie Booker T. Und ich glaube, DDP war ein früher Mensch, der rüberkam. Oder der gute Buff Bagwell und sowas. Also so ein paar eher aus der zweiten, dritten Reihe, die dann später erst größer wurden oder wieder in der Versenkung verschwanden. Jedenfalls, bis 2001 habe ich das dann geschaut und dann waren wir irgendwann im Urlaub in Polen. Ich glaube, das war so 2006 oder so. Und da habe ich dann mal eine Smackdown-Ausgabe gesehen mit einem gewissen John Cena, der gerade in einer Fehde mit JBL, John Bradshaw Layfield war, der frühere Bradshaw aus der APA, zusammen mit Ron Simmons. Und ich glaube, dann kam es auch langsam mal wieder ins Free-TV. Es gab ja dann auch so Zeiten, wo es bei TM3 und 9 Live lief, aber ich glaube, das war so Attitude-Ära noch. Und ich muss auch sagen, ich habe ganz viel von der Ruthless Aggression-Ära verpasst. Also so die Anfänge von John Cena, die Anfänge von Brock Lesnar und dann halt wieder ab 2006 relativ regelmäßig geschaut. Aber auch dann so, weiß nicht, 5 Jahre lang und dann auch wieder ein bisschen Interesse verloren, weil manche Storylines dann nicht so prickelnd mehr waren, aber diesen ganzen Aufstieg von John Cena als World Heavyweight Champion, die Fehde mit Batista und Batista versus Triple H bei WrestleMania, da war ich wieder fasziniert von Leute wie Edge und Triple H, der ja immer irgendwie omnipräsent war, obwohl diese Triple H-Ära habe ich genau verpasst, weil er ja da teilweise dann irgendwie alte WCW-Talente irgendwie nur verkloppt hat und irgendwie geburied hat, wie es so schön heißt im Business, also immer schön selber profitiert hat davon, dass sie sich haben verpflichten lassen. Genau, und dann gab es halt irgendwann so diese etwas neuere Ära, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, also die weiß ich nicht, da wo Roman Reigns dann mit dabei war.
PG-Ära eigentlich.
PG-Ära, richtig, ja doch, ja. Du hast recht. Also da, wo man dann halt wieder ein bisschen weniger oder fernab von Blut war und von Ausdrücken und sowas und ein bisschen für die jüngeren Zuschauer auch agiert hat. Leute wie Roman Reigns, John Cena, The Shield, CM Punk, Bray Wyatt, Daniel Bryan und so ein paar etablierte Leute wie Undertaker und Edge und Christian und wie sie alle heißen. Genau, das war dann so. Und bis heute halt. Und dann gab es noch einen neuen zweiten Frühling für mich, als dann AEW gegründet wurde, nach dem Pay-Per-View-Event All In 2018, was so als kleine Wette angefangen hatte zwischen, ich glaube, Dave Meltzer, dem Wrestling-Journalisten, und Cody Rhodes sogar?
Das war Cody, meine ich, ja.
Ja, und Cody Rhodes hatte gesagt, könnte man vielleicht, oder ich glaube, das war so eine Wette, schaffen wir es, 10.000 Tickets zu verkaufen für ein Independent Wrestling Event? Und ich glaube, die waren innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Und dann hat man irgendwie, ich habe es bei Wikipedia gelesen, 11.263 Tickets irgendwie verkauft und eine Buy-Rate für den Pay-Per-View von 50.000 erreicht, was für so eine Indie-Veranstaltung ziemlich gut ist. Und daraus entstand dann ab dem 1. Januar 2019 von Tony Khan geleitet, AEW All Elite Wrestling. Tony Khan ist nämlich der Manager, Mitbesitzer, Vater, Sohn meine ich, von einem anderen Khan und dem gehören die Sportvereine Jacksonville Jaguars und der Fußballverein Fulham und der ist auch seit seiner Kindheit, Teenagerzeit Wrestling-Fan und kann sich jetzt mit ganz viel Geld von Papa und auch von sich selber ganz viele tolle Stars leisten und das ist jetzt dann sozusagen die Dynamik, die vorherrscht. AEW als erste große Alternative seit der WCW damals und WWE als globaler Platzhirsch, der immer mehr, der ja ein Milliardenunternehmen ist, börsennotiert, der aber auch nicht skandalfrei ist. Da gab es ganz viele Sachen von Steroiden in den 90ern über aktuell das Verhalten des ehemaligen Besitzers Vince McMahon, der eine mutmaßliche Sex-Trafficking-Sache an den Hacken hat und da auch Mitarbeiter involviert waren und auch Leute aus seinem unmittelbaren Führungsstab. Und ja, deswegen gibt's da jetzt die große Konkurrenz, wobei viele sagen würden natürlich, WWE ist der dominante Monopolist und Marktführer und AEW ist eine Alternative, die aber auch eher so für eine Independent-Ecke steht. So viel erstmal dazu.
Ja, das AEW-Produkt unterscheidet sich schon von dem WWE-Produkt. Gerade wo du sagst, dass es nicht nur die Independent-Szene da ein bisschen mehr verankert ist, es ist vor allen Dingen auch eine andere Art von Matches. Es ist ein bisschen mehr auf Spektakuläres oder Spektakel angelegt. Du siehst ein bisschen mehr Akrobatik als in der WWE im Vergleich. Aber die Show-Elemente kommen etwas kürzer im Vergleich. Die Produktion der WWE ist, muss ich sagen, im Vergleich immer noch etwas hochwertiger. Und das sind halt so mal die groben Unterschiede. Also es ist ein bisschen, man erkennt ein bisschen mehr Independent Wrestling und vor allen Dingen, sie gehen auch gerne jetzt weiter als die WWE, auch wenn sie in letzter Zeit tatsächlich auch mal Schimpfwörter und Blut zeigt. Aber AEW steht da wohl eher für den oder sprach dann speziell das erwachsene Publikum oder vor allen Dingen vielleicht die damaligen WCW-Zuschauer in erster Linie an. Das war zumindest der Plan, als es gegründet wurde.
Genau, man muss dazu sagen, AEW 2019 hatte ich ja schon gesagt, WWE hat irgendwie 5-6 Dekaden Vorsprung, je nachdem, wo man anfängt zu zählen. WWF, WWF und dann jetzt WWE, davor hat es ja auch Vince McMahon Senior geleitet. Es gab so Territory Days, dann irgendwann hat Vince halt ganz viele Territories übernommen. Also es waren dann lokale Wrestling-Märkte, die sich dann, die eigentlich ihr eigenes Ding gemacht haben fürs Lokalfernsehen. Und Vince McMahon ist dann herangegangen, hat die übernommen, hat die gefeatured, hat die auch zerschlagen teilweise und dann das große Konstrukt WWE zusammengebaut und damit dann erstmal die US-Herrschaft übernommen und dann auch später halt wirklich global expandiert, jetzt auch seit ein paar Jahren. Und AEW ist halt wie so ein Start-up, was dazwischen agiert, aber Tony Khan hat halt extrem viel Geld und hat auch den längsten Atem wahrscheinlich von allen Konkurrenten, die es gab, weil es gab ja natürlich auch immer andere Ligen und so. Also alleine, wenn man sich mal in den USA anschaut, in den 90ern, ECW, dann ein bisschen später daraus so im Spirit hervorgegangen auch, Ring of Honor. Dann gab es sowas wie TNA bzw. Impact Wrestling, was so ein bisschen die zweite Geige gespielt hatte. NWA gibt's gerade wieder von Billy Corgan, dem Smashing Pumpkins Gitarristen. Aber natürlich gibt's immer auch Wrestling Flavors aus Mexiko, wo eine ganz lange Tradition von Lucha Wrestling besteht, oder aber auch Japan. Da gibt's den Strong Style oder noch so einen anderen Style. Und da sind die großen Liga New Japan Pro Wrestling und All Japan Pro Wrestling und da auch noch so Wrestling-Organisationen wie Stardom, die, glaube ich, ein bisschen eher die Frauen dann in den Fokus rücken. Und natürlich auch Europa. Deutschland und Europa und UK haben natürlich auch noch eine große Catch-Tradition. Alex Wright sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was, der von dir erwähnte Gunther bzw. Walter und noch viele andere Wrestling-Ligen, die es dann auch hier in Europa und Deutschland gibt. Aber bevor wir kurz noch weitermachen und auch ein bisschen mehr auf die WWE eingehen wollen, möchte ich euch nochmal verraten, wo könnt ihr denn eigentlich aktuell Wrestling in Deutschland schauen? Und zwar, wir kommen später auch nochmal zu dem US-Aspekt, aber wir sind ja hier ein deutscher und deutschsprachiger Podcast auch und deswegen sollten wir das einfach mal droppen, denn die WWE kann man aktuell sehen bei ProSieben Max, da kann man die Shows Raw, SmackDown und NXT wöchentlich sehen. Dazu kommen da auch noch solche Randformate wie so Schatzjäger der WWE, Rivalries oder sowas, die dann am Wochenende auch noch auf ProSieben Max laufen. Früher hatte das mal, also vor ein paar Jahren hatte das noch Tele5 gezeigt, aber nicht so umfänglich wie ProSieben Max das jetzt tut im Fernsehen. ProSieben Max bedeutet auch, dass ihr das dann bei Join streamen könnt, kurz nach der Ausstrahlung. Und dann gibt es noch einen Deal, von dem viele wahrscheinlich gar nichts wissen, denn die Bild-Zeitung und Bild.de hat auch noch das Live-Recht für, glaube ich, die Shows SmackDown, NXT und Raw, sowie einige Pay-Per-Views auch, wo man, glaube ich, mit einem Bild-Plus-Abo oder sowas tatsächlich live zuschauen könnte, wenn man denn wollte. Also nur so das als Option noch. Das wird sich, glaube ich, aber auch ändern, sobald Netflix die Rechte global dann erwirbt und dann wieder wegnimmt. Und AEW kann man sehen bei YouTube tatsächlich. Die haben einen eigenen AEW-Kanal bei Warner TV Serie, wo wie bei YouTube die Formate Dynamite, Collision und Rampage laufen. Collision ist eine Stunde, die anderen beiden sind zwei Stunden. Und auch bei Discovery Plus, einer Streaming-App von Discovery, weil der große Deal von AEW liegt bei Warner Brothers Discovery. Da könnt ihr dann auch im Original sogar dort die Shows schauen. Früher war das mal bei WOW möglich in den Anfangszeiten, aber das hat sich dann inzwischen geändert und ist jetzt nur noch über YouTube und Warner TV. D-Max ist gerade der aktuelle Ausstrahlungspartner. Deswegen, ja. D-Max gehört aber zu Warner Brothers Discovery und früher war das mal Warner TV-Serie in den Anfangsjahren der AEW, so die ersten zwei Jahre. Und D-Max ist jetzt quasi die Free-TV-Heimat und Discovery Plus ist dann die Streaming-Heimat, so für zahlende Kunden mit Originalversion. Und Pay-Per-Views bzw. Großereignisse kann man dann auch bei sowas wie Fight-TV, früher hieß es so, oder Thriller-TV kaufen. Ich glaube, wir zahlen da meistens so 20, 25 Euro für ein Event. Oder es gibt manchmal so Angebote für 3 oder 4 für ein bisschen günstiger. Mhm. Und seit neuestem gibt es, glaube ich, auch YouTube als Möglichkeit, die Pay-Per-Views zu erwerben. Und natürlich, wie Tim schon gesagt hatte, Wrestling kann man auch live vor Ort sehen, wenn sie denn mal auf Touren kommen. Und bei AEW war es bisher aber nur so, dass sie nach Kanada und ins UK expandiert sind. Zum Beispiel im letzten Jahr im August bei All In oder All Out? All In ist es, ne?
Müsste In gewesen sein, ja.
Ich vergesse genau,
die Periods von denen gerne bei den Namen. Das war im Wembley, das meinst du, ne?
Genau, da hatten sie einen europäischen Zuschauerrekord, glaube ich, gebrochen. Mhm. Oder sogar, ich weiß es gar nicht, 70.000, 80.000 Leute, die da waren, irgendwie sowas in dem Dreh. Wobei da ja auch so, manchmal gibt's da so Wrestling-Mythen, dass man so ein bisschen die Zahlen frisiert und dann gibt's sowas wie die Zahl der Leute, die durch dieses Drehkreuz gehen und also, aber die offiziellen Zahlen waren irgendwas zwischen 70 und 80.000 und das ist sehr, sehr, sehr respektabel, zumal das alles in kürzester Zeit verkauft wurde und das ist jetzt eine jährliche Veranstaltung, die stattfindet und bei WWE ist es halt gerade so in der globalen Ära, dass jetzt immer mehr Veranstaltungen außerhalb der USA veranstalten, also Saudi-Arabien, da gibt's ja auch wieder so viele Kontroversen, Blood Money und so kann man da ja durchaus dazu sagen, werfen denen manche vor, dass das so ist, dass die Scheichs denen dafür zahlen, dass sie die Superstars da rausfliegen. Aber auch in UK, Schottland, bald in Frankreich, ich glaube, da ist Money in the Bank oder so. Und wie gesagt, auch in Deutschland und in anderen Ländern finden solche Veranstaltungen statt.
Deutschland ist jetzt diesen August das erste Premium-Live-Event mit Bash in Berlin, müsste es heißen, oder heißt es Bash at Berlin?
Ich glaube, Bash-In, glaube ich.
Ad würde keinen Sinn ergeben, aber wer weiß, wie sie es benennen. Deswegen, begleitet von einer Smackdown-Show, glaube ich, kurz davor. Beides genau. In der Mercedes-Benz-Arena.
Die jetzt Uber-Arena heißt.
Ach ja, die ist jetzt... zwei Wochen. Ich kenne es doch aus O2-Arena, weil wir vom Eishockey gucken. Ja. Dort gibt es die beiden... vorher sind sie, glaube ich, auch noch, ich weiß nicht, ob es Frankfurt war, aber auf jeden Fall auch in Oberhausen. Also es gibt vorher noch so eine kleine Hausshow-Tour und ja, Smackdown und wirklich ein Pay-Per-View ist dann das erste Mal auch in Deutschland dann jetzt.
Genau. Bevor wir jetzt auf die WWE zu sprechen kommen, noch ein paar Worte zur AEW, weil, ja, also das muss man schon machen, so ein bisschen die auch in den Fokus rücken, denn was man denen ja auch hoch anrechnen muss, ist, dass sie teilweise offener sind, was so Partnerschaften angeht. Also die sogenannte Forbidden Door wurde da öfter mal durchbrochen, wie man es auch sagen möchte, indem man dann Leute aus TNA bzw. Impact Wrestling geholt hat. Viele Leute aus Japan geholt hat. Also solche wie Okada oder Tanahashi oder Will Ospreay, bevor er jetzt unter AEW-Vertrag genommen wurde, Jay White, diese ganzen Leute, Ishin und wie sie alle heißen. Also da gibt's oftmals Partnerschaften. Kenny Omega war teilweise auch mal der Champion von den Ligen AEW, Ring of Honor, glaube ich, und Impact Wrestling oder Triple A. Er hatte einen mexikanischen Titel und hatte einen Gimmick, also einen Charakter, der sich der Belt Collector nannte und dann ist er damit irgendwie mehreren Titelgürteln immer rumgelaufen und hat irgendwie ein Jahr lang so ein bisschen dominiert. Genau, und was gibt's noch zu sagen? Ach ja, genau. AEW mischt sich natürlich auch aus Veteranen und aus Newcomern. Also Tony Khan hat ein ziemlich tiefes Scheckbuch oder ein Konto, wie man es auch immer nennen möchte. und konnte dann Leute anheuern wie Chris Jericho, der ja auch oftmals WWE-Champion war, Kenny Omega, der große Erfolge vor allem in Japan feierte, die Young Bucks, die in vielen Independent-Ligen und auch bei Ring of Honor ihre Karriere machten, die Hardy Boys, Matt und Jeff sind dabei, aber auch junge Talente wie irgendwie MJF, einer meiner momentanen Lieblingswrestler, Darby Allin, Sammy Guevara, Britt Baker, Tony Storm, Saraya, die man früher als Paige aus der WWE kannte, oder aber auch Diana Perazzo, Taya Valkyrie aus dem Frauenbereich und natürlich aber auch solche Leute wie die größte Verpflichtung wahrscheinlich in der Geschichte von AEW, bis es da zu einem leider bedauerlichen Zwischenfall kam, CM Punk, der dann auch nochmal die Zuschauerzahlen ein bisschen angehoben hat, aber leider ist er Backstage nicht so ganz mit einigen Mentalitäten da zurechtgekommen, vor allem mit den Young Bucks, Kenny Omega, und Jack Perry gab es da irgendwie Reibereien und deswegen wurde da auch mal eine Samstagshow gegründet und dann gab es bei dem großen Rekordevent All In halt auch ein Zerwürfnis hinter den Kulissen, was immer noch für Kontroversen sorgt und da gab es dann auch einen Rechtsstreit, der Hund von CM Punk war involviert, alles nicht ganz so schön, da hat CM Punk neulich auch bei Ariel Helwani in der MMA Hour zum ersten Mal ein bisschen offener drüber gesprochen und das wird alles auch noch irgendwie Nachspiele haben, weil Tony Khan und die Young Bucks wollen jetzt demnächst dazu was zeigen, weil sie bisher immer geschwiegen hatten, wenn man sie darauf angesprochen hatte, aufgrund dieser rechtlichen Schritte und so, also das ist alles da noch am Brodeln dran. Noch irgendwas zu AEW, bevor wir dann ein bisschen zur WWE springen?
Was man natürlich sagen muss, momentan wahrscheinlich auch aufgrund von WrestleMania ist die WWE das heiße Produkt, würde ich fast sagen, aber das ist natürlich persönliche Ansichtssache. Was AEW jetzt in der Zukunft angeht, weil momentan aktuell sinken die Zuschauerzahlen ein wenig und sie sind hinter ihrem TV-Deal aber noch her und wollen den verlängern, also die sind momentan ein bisschen mehr an Rudern als am Anfang und es wird sich, denke ich mal, gerade innerhalb des nächsten Jahres zeigen, ob sie sich jetzt wirklich gut halten können oder nicht. Und natürlich wird es AEW immer so lange geben, solange Tony Khan bereit ist, dafür zu zahlen.
Richtig.
Nur aktuell wird es wirtschaftlich immer schwieriger zu tragen, wenn sie jetzt nicht ein bisschen sich in den Zahlen verbessern. Von daher muss man mal schauen, wie sich die Zukunft momentan zusammensetzen wird.
Genau, neulich wurden drei große Free Agents verpflichtet, Will Ospreay, Mercedes Moné, die man früher als Sasha Banks kannte, und Okada. Das sind jetzt so die Stars. Daniel Bryan, früher Bryan Danielson, ist da auch schon eine Weile dabei, ist jetzt in seinem letzten Jahr auf seinem Vertrag, bevor er sich zur Ruhe setzt. Sting war eine ganze Weile lang, den man aus der WCW-Zeit und der TNA-Zeit kannte, eine ganze Zeit dabei, war ungeschlagen seinen ganzen Run über und ist dann als Tag-Team-Champion in Ruhestand gegangen. Das war auch ganz nice, wie das inszeniert war. Ja, Tony Khan liebt halt so seine Wrestling-Geschichte auch. Also er ist großer ECW-Fan gewesen, er hat japanische Einflüsse, die Luchas hat er als Einflüsse und sowas. Und wie du schon sagst, es ist jetzt entscheidend, wie die TV-Deals verlaufen. Und da springen wir auch gleich in ein anderes Thema, was dazugehört, nämlich diese ganze TV-Deal-Geschichte. Denn es gab sogar mal das Gerücht, also im Moment, beziehungsweise von Anfang an gab es halt den Deal mit Warner Brothers Discovery und den Sendern TBS und TNT und dann gab es die Sendung Dynamite, Rampage und Collision und dann noch so Specials, die hießen, wie hieß es? Battle of the Belts, glaube ich, die gab es in unregelmäßigen Abständen. Und dazu noch halt die Pay-Per-Views, wo man halt immer 20 Euro bezahlt in Deutschland. In den USA sind es, glaube ich, sogar 50 bis 60 US-Dollar. Und darauf basierend nimmt man dann Geld ein, plus Merchandise-Verkaufe, plus Ticket-Sales. Und das Ganze ist für Tony Khan immer noch ein, wie nennt man das, Subventionsding, also dass er da immer noch Geld reinpumpen muss und Zusatzgeschäft, weil die das Geld, was durch die TV-Rechte reinkommt und durch die anderen von mir genannten Einnahmen halt, glaube ich, nicht unbedingt die Gagen und die Verträge der Superstars deckt, zumal er auch, glaube ich, teilweise 100 bis 150 Leute vor der Kamera beschäftigt und dann nochmal Backstage so ein paar. Und der große Unterschied von AEW und WWE ist ja dann auch, dass es bei WWE tatsächlich Autorenteams gibt und gab, die dann halt auch so Promos schreiben, die dann Storylines schreiben und bei AEW heißt es, macht das meiste Tony Khan, wobei er so ein bisschen Unterstützung von
written,
so ein
paar Agents produced and hat. Directed by Tony Khan.
Genau, oder written and directed by Kayfabe. Genau, aber das ist so der große Unterschied, dass man sich da weniger auf die externen Autoren verlässt. Bei Mercedes Monet wurde zum Beispiel eine Ex-WWE-Autorin neulich mitverpflichtet direkt. Und hier ist es so bei AEW, dass man für Promos und Storylines auch die Talente selber sich was ausdenken lässt, so mit Stichworten, was abspricht und dann
das Storylines ist, genau, macht. Genau, es wird viel freier gemacht, was das kommt natürlich sicherlich auch selbst auf das Talent sehr an. Für manche ist es sicherlich gut und für manche ist es, manche brauchen ein bisschen Führung, deswegen mixt sich das so ein bisschen, wie gut es sich tatsächlich dann am Ende äußert. Also je talentierter der Wrestler, desto besser funktioniert es tatsächlich, das frei zu formulieren. Und wiederum andere merkst du ein bisschen an, dass die ohne Anleitung ab und zu so ein bisschen ja, lost sind. Das ist halt so, diese Methode hat eben seine Vor- und Nachteile von der Struktur her sicherlich.
Ja. Und momentan ist es halt so, das habe ich ja schon erwähnt, es gab diesen großen Skandal um Vince McMahon, der das Unternehmen jahrelang geleitet hatte, und nun ist es aber so, dass er gechast wurde, auch wegen dieses Lawsuits, der ihm da ins Haus steht. Man muss auch dazu sagen, man muss keinerlei Mitleid mit Vince McMahon haben, weil er einfach unglaublich reich ist. Alleine was er an Aktien hat und Bonusbezahlungen, die er von der WWE bekommen hat, den Lawsuit könnte er eigentlich aus der Portokasse wahrscheinlich bezahlen, aber egal, es gab neulich eine Fusion der WWE mit dem Mutterunternehmen der UFC, und das ganze Unternehmen heißt jetzt TKO Sports, und seitdem sind Nick Khan, nicht verwandt mit Tony Khan, und andere Leute im Vorstand, Ari Emanuel von UFC, glaube ich, und der Talent Agency, die es da gibt, ich weiß gar nicht, ob das das weiß ich nicht, wie die Talent Agency heißt, aber solltet ihr Entourage mal gesehen haben, die Vorlage für den Charakter von Jeremy Piven ist, glaube ich, dieser besagte Ari Gold. Also Ari Gold heißt er bei Entourage und Ari Emanuel heißt die echte Person. Und das ist ungefähr so ein bisschen Ähnlichkeit da. Und Triple H ist jetzt der Chief Creative Official, der so die Storylines in der Hand hat, und sein Kumpel Shawn Michaels hat die Leitung bei der Nachwuchs Liga, kann man es fast sagen, Unterbrand NXT, wo dann die jüngeren Talente irgendwie ausgebildet werden und in einer eigenen TV-Show auch untergebracht werden. Und das Ganze hatte zur Folge, dass jetzt neue Deals gemacht worden sind, dass eine neue kreative Ära eingeleitet wurde. Die erste WrestleMania komplett unter der Führung von Paul Levesque hat stattgefunden jetzt am Wochenende, und damit einhergehen dann auch Veränderungen. Da gehen wir gleich noch drüber. Aber ich würde erstmal ein bisschen über die Business-Parts sprechen, denn da hat sich ja auch einiges getan in letzter Zeit. Außer du hast da noch eine Anmerkung zu, bevor ich ins Business ein bisschen tiefer absteige.
Nur so ein paar Kleinigkeiten sicherlich, musst du sagen. Was sich jetzt gerade bei TKO viel getan ist, dass The Rock Dwayne Johnson mit an Bord geholt wurde. Den nennt man deswegen jetzt auch verstärkt im Programm gesehen hat, speziell Final bei WrestleMania Boss. Als The Final Boss. Und der ist jetzt wesentlich aktiver dort mit dabei. Ja, ansonsten kann man natürlich sagen, wenn man auf Vince McMahon nochmal zu sprechen kommt, der jetzt so ein bisschen Voldemort geworden ist, sicherlich, ja, sollte auch nur ein Bruchteil von den Dingen, die sie ihm beschuldigen, aktuell wahr sein, dann ist die WWE und sicherlich auch alle anderen Leute froh, wenn sein Name nicht mehr groß in der WWE in der Erwähnung geführt wird. Außerdem muss ich auch persönlich sagen, seitdem die Kreative noch zusätzlich bei Triple H gelandet ist, ist das Produkt meiner Meinung nach an vielen, vielen Ecken besser geworden.
Das stimmt. Und die WWE ist ja sozusagen auch dazu übergegangen. Also manchmal, wenn es so Vorfälle gibt, kontroverse Vorfälle, dann kann es sein, dass eine Person aus den Archiven entfernt wird. Das war im Fall des Mörder und Selbstmörders Chris Benoit so. Der hatte seinen Sohn und seine Frau damals umgebracht. Dann wurde der wenn Archivaufnahmen waren, immer weggepixelt oder irgendwie weggeschnitten oder so. Und das macht man jetzt bei Vince McMahon tatsächlich auch schon mal präventiv. Also ich glaube, im aktuellen Videospiel wurde er da ein bisschen weggepixelt. Es gibt Mutmaßungen darüber, dass auch Brock Lesnar irgendwie involviert war in diese ganze Chose. Und den hat man auch lange nicht mehr gesehen, wobei Triple H bzw. Paul Levesque bei der neulichen Presseveranstaltung oder Presse nach dem Presse-Scrum bzw. Pressekonferenz nach WrestleMania gesagt hatte, Brock ist immer noch bei der WWE, er ist jetzt nur gerade nicht zu sehen. Also vielleicht will man da sehen, ob da Gras über die Sache wächst oder wie involviert er da wirklich war, ob da irgendwie eine Verurteilung stattfindet oder nicht. Und dann könnte es sein, dass es zurückkehrt, vielleicht aber auch nicht. Er bräuchte es nicht, er hat ausgesorgt, nehme ich auch mal stark an, und hat irgendwie seine Ranch in Szechuan oder wo auch immer er da lebt. Genau, und unter Paul Levesque ist das alles, und Nick Khan, muss man ja auch sagen, weil Nick Khan wird auch viel irgendwie gecredited, was dazu geführt hat, ja auch, dass CM Punk nach seinen Eskapaden und nach seinem Abgang bei AEW dann doch wieder bei WWE gelandet ist, was man nicht für Möglichkeiten hat, weil er vor, ich glaube inzwischen sind es 10 Jahre, die verlassen hatte, weil das Management einfach so schlecht war. Er war verletzt, er war ausgelaugt, er hat nicht die richtige Versorgung bekommen, der Arzt hat ihn irgendwie beschissen, da gab es auch ganz große Kontroversen.
Er hat seine Entlassung am Tag seiner Hochzeit bekommen.
Genau, und jetzt hat er irgendwie das Verhältnis wieder gekittet, mit Nick Khan ist er gut zu sprechen, mit Paul Levesque auch teilweise. Ich glaube, die werden nicht allerbeste Freunde, aber die können schon eine Geschäftsbeziehung führen. Ja, und dieses neue Management hat halt jetzt auch vieles verändert, auch so zum Positiveren, dass Leute auch mal für ihre Hochzeiten, für ihre Kinder Pausen bekommen, dass sie auch mal eine Auszeit nehmen können, solche Geschichten einfach. Und man muss auch Tony Khan natürlich zugute halten, sowas Ähnliches hat er auch gehabt. Also wenn du mal irgendwie in Entzug gehen musst, wie John Moxley beziehungsweise Dean Ambrose, dann hat er dir das gewährt. Wenn du irgendwie, weiß nicht, verletzt bist oder wenn du einen Flug brauchst, dann wird dir das auch bezahlt. Wenn du irgendwie Unterstützung bei einer Reha brauchst, dann zahlen die das meistens auch. Beide
Firmen. Wenn sie mit dir reden.
Genau, wenn sie mit dir reden, das ist so ein bisschen das Ding. Tony Khan wird so manchmal nachgesagt, dass er nicht mit seinen Talenten redet.
Weil nämlich laut dem großen Punk-Interview hat er gesagt, als er verletzt war mit seinem Triceps den anderen gerissen gehabt, hat er 6 Monate nichts gehört von AEW. Ob das denn jetzt so war oder nicht, ist die Frage, was war seine Aussage tatsächlich, dass niemand bei ihm gemeldet hat oder ihn unterstützt hatte. Ist immer die Frage, wie es in der Praxis dann ist und wie das Verhältnis gerade sicherlich ist.
Ja.
Aber grundsätzliche Benefits sind dadurch in beiden Companies entstanden. Und das ganze Klima hat sich da, glaube ich, schon um einiges verändert jetzt unter den neuen Führungen beziehungsweise natürlich auch den neuen Firmen selbst.
Genau, auch eine Entwicklung, die es halt so in den letzten, lass es 10 Jahren gewesen sein, gab, ist, dass die Frauen bei WWE mehr in den Fokus gerückt wurden. Da gab es sowas, das nannte sich Women's Revolution. Da gab es dann auch ein eigenes Pay-Per-View-Event. Und die Four Horsewomen waren dann so Wegbereiterinnen. Natürlich früher auch so Leute wie Lita oder Trish Stratus oder Shayna und noch andere Leute, die dann auch schon Wrestling für die Frauen gemacht haben oder als Frauen gemacht haben. Und jetzt halt auch viel mehr Feature bei der WWE alleine. Da gibt's ja 2 große Single-Belts und ich glaube auch Tag-Team-Belts und sowas und immer mehr Screentime. Bei AEW gibt's da noch ein bisschen Nachholbedarf. Da gibt's auch eine große Frauen-Riege quasi und da auch mehrere Titel und so. Aber meistens schaffte man es da immer nur so 1 oder 2 Matches oder Segmente vielleicht mit den Frauen reinzubringen. Also Vor- und Nachteile in jedem Fall. Ja, also jetzt wirklich zu den Business-Deals, denn der große Deal, den wir da vernommen hatten, war, dass Netflix einen Deal abgeschlossen hatte zu Monday Night Raw. Und der greift ab 2025 erstmal für die USA und die Märkte, wo es ist, also Mexiko, Lateinamerika und so. Und wenn dann die alten Deals auslaufen, also sagen wir mal der ProSieben Max-Deal für Free TV oder wo auch immer das in Frankreich läuft, ein Sky-Deal vielleicht in UK oder BT Sports, wie auch immer das gerade ist, dann wandert auch dort Monday Night Raw zu Netflix. Und die Frage ist dann, bleibt es Monday Night Raw oder wird es einen anderen Tag geben? Weil man ist ja dann nicht mehr an die Primetime in den USA gebunden. Wie verhält es sich mit Werbeunterbrechung und Werbung im Allgemeinen? Und insgesamt, was passiert mit der Showlänge? Weil bei USA Network gab es den Wunsch, aus den 2 Stunden mit Werbeunterbrechung 3 zu machen. Und das ist jetzt schon seit ein paar Jahren so. Das sind so Fragen, die dann geklärt werden müssen. Und ab wann genau das dann halt auch in Deutschland greift, wissen wir noch nicht. Der Deal ist 5 Milliarden US-Dollar wert für 10 Jahre. Und ganz interessant ist, dass man eine Option ziehen kann, um auf weitere 10 Jahre zu verlängern. Oder dass Netflix auch nach 5 Jahren sagen kann, nee, Experiment gescheitert, ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben und sie können dann wieder aussteigen. Was hältst du davon, Tim?
Also erste Konsequenz ist natürlich auch hier, dass das WWE-Network verschwinden wird. Das ist momentan eigentlich so die Möglichkeit, hier WWE zu schauen. Mhm. Aktuell, da sind die Pay-Per-Views drauf, da sind die ganzen viele Dokus drauf, zeitversetzt auch die Weekly-Shows, allerdings, wie gesagt, wegen aktueller TV-Deals immer einen Monat im Verzug. Das ist bisher ja die Möglichkeit gewesen, wie man es hier geschaut hat. Dass das alles zu Netflix wandert, ist für jemanden, der Netflix hat, sicherlich sehr schön. Damit spart man sich die Kosten fürs Network dann. Mhm. Also aus User-Sicht ist es für Wrestling-Fans sicherlich gut. Ich muss natürlich auch sagen, und das hatte ich bei uns in den Kommentaren damals in der News auch gesehen, dass viele gesagt haben, okay, ich interessiere mich nicht für Wrestling. Netflix hat dafür, wie du bereits gesagt hast, einen riesigen Milliardenbetrag hingeblättert. Werden so vielleicht Preiserhöhungen eventuell gerechtfertigt oder auch nicht, aber die greifen dafür sehr stark heftig in die Tasche für Programme, was nur ein Teil der Leute möchte. Also es ist halt so eine 50-50-Sache. Als Wrestling-Fan finde ich es klasse, schön. Spart mir das Network, aber ne, ich kann auch die Sicht der Leute verstehen, die sagen, hey, brauche ich nicht und dafür sollte Netflix für mich natürlich nicht ihr Geld ausgeben.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es im Interface integriert wird. Bisher hatte Netflix ja natürlich, die haben so diese Staffelmöglichkeiten und sie haben ja auch sowas wie Collections oder so, sagen wir jetzt mal DC oder Franchises, wenn jetzt Harry Potter gerade bei Netflix liefe oder wenn jetzt irgendwie irgendein anderes Franchise, sagen wir mal Godzilla vs. Kong, dieses Franchise da wäre, dann haben sie da ja so eine praktische Sache eingeführt. Aber wie bringen sie denn sowas wie Raw hin, frage ich mich. Also ob sie das dann auch so über Seasons machen oder ob sie das dann auch nach Jahren machen. Der Vorteil beim früheren WWE-Network, wie wir es am Anfang gekannt haben, war auch, dass es sehr gut gegliedert war teilweise. Also wenn du dir ein Pay-Per-View angeschaut hast, konntest du zum Beispiel suchen nach Brock Lesnar vs. Roman Reigns. Und dann hast du dir dieses Match nur mit so Kapitelmarken angucken können. Das haben sie irgendwann geändert, weil in den USA auch Peacock involviert wurde als exklusive Heimat für so Pay-Per-Views und diverse Inhalte. Und ich glaube, irgendwann haben sie es abgeschafft, was ich ein bisschen schade finde. Oder manchmal, je nachdem, ob sie sich Mühe geben, ist es noch da oder nicht. Solche Sachen stelle ich mir da als Frage, wie das mit Netflix sein wird.
Vor allem auch, werden sie es live senden oder nicht? Genauso wie die Pay-Per-Views.
Ja, doch, müssen sie ja. Also das ist ja das
große Im Grunde Thema. Ja, aber gibt es bisher noch irgendeinen Kanal? Hast du jemals schon mal irgendwas live bei Netflix verfolgen können? Das ist natürlich was in die Oberfläche neu integriert werden müsste dann, oder?
Also es gab ja das Stand-Up-Special von Chappelle zum Beispiel. Es gab auch diverse Award-Shows bei Netflix schon. Es gibt ja auch bald den Kampf von dem zweiten Paul. Ich weiß gerade seinen Vornamen nicht, aber der Bruder von Logan. Jake Paul, ne? Jake Paul vs. Mike Tyson wird bald als Live-Event bei Netflix probiert. Also die Technik ist schon da. Also sie können es auf jeden Fall machen. Wie sie es dann umsetzen und ob es mit technischen Pannen geht oder nicht und ob die Server standhalten. Eigentlich müssen sie ja, weil Netflix ja mit die besten Server hat, so was es da draußen gibt. Aber auch Amazon Technology, wie ich glaube ich mal gelesen habe. Weil Amazon ist ja auch einer der größten File-Hoster bzw. Server-Hoster überhaupt, glaube ich. Also das können sie schon schaffen, aber ich bin gespannt, wie sie es dann im Endeffekt präsentieren. Und ich denke mir fast, die große Sache ist halt, bleibt es Monday Night Raw oder nicht? Denn in den USA tritt ja WWE, glaube ich, in 18 Wochen des Jahres gegen einen kleinen Randsport namens Football, NFL, an. Und das müssten sie ja dann nicht, wenn es bei Netflix die Möglichkeit gäbe. Also sie könnten auch zu Saturday Night Raw werden oder sie könnten, aber da sind halt traditionell weniger Zuschauer, Live-Zuschauer unterwegs. Sie könnten auch Tuesday Night Raw werden, sie könnten
alles Mögliche machen. Wollen sie sich gegen AEW stellen und einen Wednesday machen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil, ich meine, die WWE braucht sich sicherlich in den Zahlen nicht zu verstecken. Aber damit geht ja auch einher, dass sie ihre Zahlen überhaupt nicht mehr veröffentlichen müssen. Wir wissen ja jetzt, dass SmackDown so 2,2 Millionen im Schnitt hat, während AEW immer so auf 850 ist, glaube ich, oder mal einen Tacken mehr, mal einen Tacken weniger. Diesen Vergleich, den haben sie natürlich auch gar nicht. Der ist für die WWE ja durchaus positiv, den zeigen zu können. Das werden sie dann wahrscheinlich ja gar nicht mehr machen, weil es wird ja auch dann gar nicht mehr so direkt gemessen werden, es sei denn, man die messen die Live-Zuschauer. Das wird auch interessant, ob sie das überhaupt so darstellen wollen oder nicht.
Also die WWE stellt sich ja immer selbst sehr gerne so dar. Eben. Und ich glaube auch, wenn sie zusätzliche Märkte haben, wo es dann live ist, Mexiko, Lateinamerika, dann können sie ja da auch wieder so ein bisschen Rekordgewichse betreiben, wenn du verstehst, was ich meine, dass sie sagen.
Ja, aber das ist es, was ich als Unternehmen auch machen würde. Wenn ich die Möglichkeit haben müsste zu sagen, hey, hier, guckt mal, unsere Zahlen sehen so aus, würde ich die immer raushängen lassen, gerade wenn du dich mit der Konkurrenz vergleichen möchtest. Ja. Also, gibt eigentlich für sie keinen Grund, das nicht zu tun letzten Endes.
Und ich meine, es gibt ja auch prinzipiell die Netflix Top 10 Und die View-Anzahlen, also ein Programm wie The Witcher oder wie Wednesday und so, wird ja immer ausgemessen und dann da akkumuliert die Zahlen präsentiert, die eine ganze Staffel hätte. Bei Raw und bei Live-Events müsste man es dann wahrscheinlich neu definieren, umdefinieren oder eine eigene Kategorie schaffen. Das wird auch noch spannend zu sehen sein, wie man das löst einfach in dem Bereich. Und die Sache ist ja auch die, prinzipiell die anderen Shows von der WWE haben ja auch feste Wochentage. Also NXT ist, glaube ich, berichtige mich, wenn ich falsch bin, aktuell dienstags. Und SmackDown ist immer freitags, AEW Dynamite ist am Mittwoch.
Mittwoch,
ja. Rampage ist am Freitag, aber nach SmackDown in der Zeit, also 22 Uhr in den USA, und Collision ist am Samstag.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
So, und das sind ja auch feste Zeiten, gewohnte Zeiten und so, und da stellt sich halt die Frage, wie sehr bist du bereit, das irgendwie umzustoßen oder nicht? Was für einen Mut hast du? Was für eine Ansage machst du? Monday Night Raw läuft, glaube ich, seit 1992 auch wöchentlich montags. Also bricht man mit der Tradition oder nicht? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber es wäre auch so ein Signal von wegen, das ist die Netflix-Ära, hier können wir mal was ganz Neues machen.
Also es gibt einige Fragen, die man sich damit stellen kann letzten Endes. Ich fühle mich ehrlich gesagt auch mal, ich frage mich nebenbei natürlich auch nochmal, ziehen Sie die Bibliothek des Networks mit um, also das Archiv? Wie machen Sie das mit den ganzen Zukunft? Ist das alles mit Teil des Deals? Weil ich einmal fand, das war nicht wirklich ganz klar formuliert in der Pressemitteilung, die Sie zunächst hatten.
Also für die USA gilt es, glaube ich, ab 2025, dass da die Events einmal umziehen, Originalserien, neue Projekte und sowas. Aber gleichzeitig gilt der Deal, den sie mit Peacock haben, wie ich, glaube ich, neulich gehört habe, bis 2026. Und weil es ja ein Langzeitdeal ist, kann es einfach sein, dass es so eine Transitionsphase ist. Es ist ja auch so gewesen bei Disney Plus, dass da am Anfang noch nicht alle Disney-Formate da waren, weil es da auch noch Altverträge gab. In den USA hat es ja ewig gedauert, auch bis Hulu und Disney Plus 1 wurden, und da waren dann sowas wie Grey's Anatomy exklusiv bei Hulu und dann erst später in den USA dann auch bei Disney Plus zu sehen, während wir das mit Star dann halt schon früher hatten. Also da muss man immer die Rechtelage pro Land und Territorium im Auge behalten, und irgendwann später, sagen wir mal in 3 bis 5 Jahren, denke ich, wird Netflix dann zur exklusiven Heimat aller WWE-Inhalte sein, weil dieser 5-Milliarden-Deal, den sie da jetzt abgeschlossen haben, der ist halt auch nicht günstig, und da musst du halt auch ein bisschen was bieten. Und Netflix verspricht sich davon ja wahrscheinlich auch, dass du die Zuschauer da irgendwie reinholst und da nochmal Sendestunden abgreifst und ein großes Interesse hast an dem, was die WWE bietet. Denn es ist ja auch nicht der einzige Deal, den die WWE jetzt abgeschlossen hat. Da springen wir gleich mal zum nächsten: SmackDown, was im Moment bei Fox relativ erfolgreich läuft. Es war ja immer so, es gab verschiedene Heimaten von SmackDown. Es lief mal bei UPN, es lief mal bei My Network TV, es lief mal eine Zeit lang bei Syfy, glaube ich, ne? Und jetzt seit kurzem, oder in den letzten Zeit, hat es Fox am Freitag gezeigt als Network-Sender, und Network gilt ja in den USA immer als reichweitenstark, beziehungsweise galt als reichweitenstark, bevor die Streaming-Anbieter ums Eck kamen. Aber es ist immer noch im Vergleich zu so Kabelanbietern oder Pay-TV relativ erfolgreich. Du hast gesagt, 2,2 Millionen, manchmal auch 2,5, 2,6 Millionen, je nachdem. Und natürlich stark in der jugendlichen Zielgruppe, der werberelevanten Zielgruppe am Freitag. Da holt man dann immer noch so Marktführerschaft oder zweiten Platz oder sowas. Und nun hat man den Deal noch bis Ende 2024. Und ich glaube, es gibt sowohl bei Raw als auch bei SmackDown so eine kleine Periode, wo keine Sendeheimat ist. Das wird auch noch spannend zu sehen sein, was dann passiert. Also USA Network wird dann eine Zeit lang nicht Raw zeigen, und da muss man sehen, ob Netflix da früher einschreitet oder was da die Lösung ist. Aber SmackDown gibt's dann ab 2025 bei USA Network statt bei Fox, plus einige Primetime-Specials bei NBC, einem anderen Network-Sender, was ja dann auch wieder reichweitenstark sein sollte. Und ich glaube, das Ganze soll 1,4 Milliarden Dollar gekostet haben für die Zeit des Deals. Vorher hatte Fox immerhin schon 1 Milliarde bezahlt, und das waren dann, glaube ich, so 200 Millionen pro Jahr oder 250 Millionen pro Jahr, irgendwie sowas in dem Dreh, glaube ich, oder 300 Millionen pro Jahr. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange SmackDown schon bei Fox lief, ob das jetzt 4 oder 2 Jahre waren. Naja, jedenfalls naht sich das dem Ende. Und der letzte Deal, der dann noch gemacht wurde, ist, dass NXT, also die Nachwuchsliga, da ab 2025 bei The CW laufen wird. Vorher war das auch bei Sci-Fi und USA Network und auch beim WWE Network teilweise. Und das geht dann jetzt halt auch zu The CW, wo halt auch interessant ist, da hatte die Nexstar Group ja den Sender gekauft und alles Mögliche umgekrempelt, das Arrowverse rausgeschmissen, Serien wie All American gelassen und Walker und ganz viel anderes gecancelt. Und jetzt präsentieren sie halt ein neues The CW in nächster Zeit und setzen da auch auf Golf und auf Wrestling und auf andere Formate, eingekaufte Formate, vor allem aus Kanada, UK und sonst wo. Und halt auch NXT an einem Abend in der Woche.
Ja, was sie sich als erstes in erster Linie von den ganzen Sachen, gerade jetzt vom Umzug auf Netflix versprechen, ist in erster Linie ja eindeutig auch mehr Reichweite. Wie viele Leute erreichst du? Wie viele Leute haben das USA Network und gucken da regelmäßig Raw im Vergleich zu? Wie viele Leute kannst du global tatsächlich dann mit Netflix erreichen in den Sendungen? Ja. Das ist, denke ich, der riesige Vorteil, dass sie jetzt erstmal auf ganzer Ebene nicht nur die USA, sondern auch global alles in den kompletten Globus, komplette Netflix, alle Netflix-User mit ansprechen, die dann potenziell...
Die ja immerhin 260 Millionen gerade sind. Also das eben, ist schon
und der Punkt ist, ne, alle Wrestling-Fans, die finden irgendwo anders, willst du mit abholen und vor allen Dingen, du kannst dir auch mal versprechen, dass genug Leute reingucken werden, die noch nicht viel mit Wrestling am Hut haben, unter anderem, ja. Weil wenn es das Ding im Programm ist, das wird, selbst wenn es ein kleiner Prozentteil ist, ein kleiner Prozentteil von 260 Millionen Menschen sind mehr als genug, um das Interesse zu wecken, sicherlich, und uns, damit sich das dann auch lohnt.
Reicht ja schon, wenn sie es verdoppeln würden bei Raw. Also, ich glaube, Raw hatte jetzt irgendwie auch knapp 2 Millionen, vielleicht manchmal so 1,8.
Das wäre schon ein riesiger Erfolg dann, ja. Was man natürlich, und weil mehr Zuschauer heißt ja auch nicht nur mehr Einschaltquoten oder in diesem Fall bessere Netflix-Zahlen, sondern das heißt, mehr Leute bei den Live-Shows, mehr Merch verkaufen, da hängen ja nicht nur die Zuschauerzahlen selbst mit dran. Und was ich interessant finden würde, ist gerade was jetzt auch die Premium-Live-Events angeht, wenn es dir sicherlich bei WrestleMania aufgefallen ist, sie haben extrem viel Product-Placement da drin und viel Werbung. Ja. Wie ist das mit so einem Deal gleichzeitig mit Netflix? Netflix ist ja eigentlich dann eine werbefreie Sache, zumindest auf gewissen Tiers dann, die man sich kaufen kann. Werden Sie diese Werbung innerhalb des WWE-Programms drin aufbehalten? Weil das ist sicherlich ja sehr attraktives Sponsoring.
Das ist ein Loophole. Das ist einfach das perfekte Loophole. Also du kannst natürlich die Turnbuckle-Sponsorings machen, du kannst den Ring verkleiden, du kannst wie Logan Paul sein Prime-Gesöff da irgendwie in der Mitte des Rings platzieren, du kannst Slim Jim-Commercials nach den Matches platzieren oder was weiß ich, Blue Chew, wenn du möchtest, oder Matratzen und sonst was. Das ist alles möglich. Also ich glaube, die klassischen Werbebreaks werden wegfallen oder könnten wegfallen. Die Show wird wahrscheinlich auf 2 Stunden wieder reduziert, aber vielleicht 2 echte Stunden statt 3 mit Werbung. Und natürlich, diese Produktplatzierungen werden deutlich überhand nehmen. Also bei WrestleMania haben wir es wirklich gesehen, dass teilweise einzelne Matches jeweils eine individuelle Werbung hatten. Und das ist mir auch sehr stark ins Auge gefallen. Und es gab ja auch schon solche Vorfälle wie ein Mountain Dew hast du nicht gesehen Match, ein Snickers Fun-Spektakel oder so. Und Slim Jim ist natürlich auch seit Jahren schon Sponsor tatsächlich. Bei AEW ist es Ric Flair's Woo Energy und das AEW Videospiel oder das fantastische Texas Chainsaw Massacre Match, was es da mal gab mit Jeff Jarrett.
Also irgendein Cracker Barrel Match, war das bei der WWE oder AEW? Ich weiß es auch nicht mehr, aber das sieht man nämlich ziemlich viel und das ist, man fragt sich nämlich, ob sie das mit weiterbehalten oder nicht, aber gerade deswegen aus den Gründen, weil es auch extrem lukrativ, glaube ich, ist, wenn man überlegt, wie viele Leute Menschen WrestleMania gesehen haben.
Die Promoter sind nicht verlegen, da Werbung zu machen und es ist halt einfach Teil des Geschäfts und es zeigt ja auch, dass wir das alles noch so halbwegs auswendig wissen, dass es irgendwie funktioniert. Das sagt ja auch schon ein bisschen was aus.
Und was momentan in dem kleinen Wechsel, den es ja auch ein bisschen bei den Streaming-Anbietern gibt, was Werbung und die Sicht von Werbung anbetrifft, auch nicht gerade irrelevant ist. Wenn man überlegt, dass sich viele Streaming-Anbieter ja auch mittlerweile nicht nur die Werbetiers haben oder dass Amazon so Geschichten macht, wie jetzt ist Werbung mittendrin auch in den Sachen bei Prime mit drin, es sei denn, man kauft nochmal die werbefreiere Tier und dementsprechend ist es auch, hat sich Netflix sicherlich auch überlegt, wie das funktionieren wird. Wobei das diese Einnahmen ja eigentlich allein für die WWE darstellen, weiter dabei sein werden.
Ja, müsste eigentlich. Interessant, weil du Amazon erwähnst, ich gucke auch LOL, diese Comedy-Sendung mit bei Prime Video. Und da ist es halt so, da hast du am Anfang dann, die folgende Sendung wird werbefrei präsentiert von Haribo. Also, dass du dann so ein Sponsoring hast und dann wird auf Unterbrecherwerbung verzichtet. Das ist auch ein Modell, das die Streaming-Anbieter jetzt durchziehen.
Womit ich ehrlich gesagt viel eher leben kann. Das ist ja auch genauso wie das Klassische bei allen Sportveranstaltungen, weil jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen nach, ich glaube, 20 Uhr ist es, keine Werbung mehr gemacht werden darf. Krombacher präsentiert, bla bla, irgendwer präsentiert dann den Nessing. Und das ist ja auch ein regelmäßiges Ding. Das ist, sieht man, das nimmt man irgendwie, finde ich, noch eher in Kauf, als wenn dann irgendwas mitten unterbrochen wird, unter anderem. Oder was übrigens mittlerweile bei einigen Veranstaltungen, aber ich wusste, dass es bei Sky so gemacht ist, dass Zone macht es mittlerweile auch, das Bild kurz etwas kleiner macht, um Werbung an nebendran zu schieben. Ich hoffe nicht, dass sowas nämlich kommt. So, deswegen bin ich sehr für, wenn sie es machen müssen, für dieses Modell, diese kleine Pre-Roll darauf laufen zu lassen oder diese Präsentation. Das ist also für mich als Konsument gut zu tolerieren im Vergleich.
Picture in Picture haben sie ja dann auch, wenn irgendwie ein krasser Move gemacht wird, dann haben sie das ja auch. Also zwei Szenen von der Action und eine von dem Highlight. Und dann hast du da ja auch nochmal einen Sponsor wie Snickers oder wen sie da alle haben. Und das ist ja auch völlig normal jetzt so als Wrestling-Fan.
Das blendet man auch teilweise einfach schon aus, muss ich sagen. Also mir fällt es auf, wenn sie die explizit die Werbung machen, indem sie halt das Produkt 10-mal in die Kamera halten und das Match so benennen. Aber so diese kleinen Einblendungen, man ist es mittlerweile fast schon gewohnt, dass man es ausblendet. Von daher, dann ist es zumindest für mich jetzt auch nicht so der Störfaktor im Vergleich dann auch.
Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall auf der Business-Seite beim Wrestling auch. Ich weiß nicht, schreibt uns einfach, was ihr davon haltet. podcast@segenjunkies.de. Aber wir haben jetzt noch einen kleinen Themenblock, den wir auf jeden Fall auch noch besprechen wollten, weil das auch so ein bisschen natürlich die Motivation für diesen Podcast war. WrestleMania 40, die große Großveranstaltung, die eine große, 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 lange Storyline rund um die Bloodline Roman Reigns auch beendet hat. Denn Roman Reigns war, Spoiler, 1300 plus Tage Universal, Unified, wie auch immer, Champion. Und nun wurde darauf hingearbeitet, ob die Frage, ob Dusty Rhodes, warte, wie heißt der Mann? Cody Rhodes. Cody Rhodes, ob er seine Story beenden kann oder nicht, denn sein Vater Dusty Rhodes, der war ja Champion, aber dann gab es immer so Widrigkeiten, die ihn den Titel abgenommen hatte, Dusty Finishes, sogenannte, um den Babyface immer schön am Jagen zu halten nach dem Titel und sowas. Und bei AEW, wo Cody Rhodes davor ja auch Gründungsmitglied war und Junior Vizepräsident, wie auch immer die genannt werden, als Mitbegründer dort, hat die Liga dann irgendwie nach 3 Jahren oder sowas verlassen, ist dann überraschend bei WWE aufgetaucht und ist da zum Top-Superstar direkt aufgestiegen. Und wir besprechen einfach mal ein bisschen WrestleMania. Die große Storyline war ja Bloodline, also The Rock, the Final Boss, Roman Reigns, Cousins im echten Leben auch. Obwohl über drei Ecken wahrscheinlich die Verwandtschaftsverhältnisse sind ja immer so ein bisschen
interessant. Die Samoaner kennen sich und alle untereinander.
Wenn du Rikishi gefragt hast, wie bist du mit dem verwandt, heißt im Zweifel, he's my cousin. Wie bist du mit dem verwandt, he's my cousin. Also immer irgendwie cousins for life. Und WrestleMania ist ja jetzt seit ein paar Jahren so einfach strukturiert, dass wir zwei Tage haben, nämlich Samstag und Sonntag, mit jeweils irgendwie so, die Hauptshow ist dann glaube ich 4 Stunden, aber Vorgeplänkel mit so Pre-Show, Interviews, die Packages, die da gezeigt werden, sind auch nochmal so 2 Stunden oder so. Also insgesamt kannst du da schon irgendwie 14 Stunden Wrestling plus SmackDown plus was auch immer AEW oder Independence anbieten da. Du könntest eigentlich 24/7 nur Wrestling schauen, wenn du wolltest. Und hier war der Aufbau halt diesmal besonders gut, weil es erstmal so aussah, wie dröselt man das jetzt am besten auf? Also CM Punk ist zurückgekehrt, das hatten wir auch schon erwähnt, und es sah halt so aus, als würde man ihm den Main Event gönnen, der ihm damals vergönnt war, als er vor 10 Jahren gegangen ist. Und dann hat er sich halt im Royal Rumble verletzt. Und dann sah es so aus, als müsste man improvisieren und hat Cody Rhodes wieder zum Royal Rumble Gewinner gemacht. Die Final Two waren dann CM Punk und Cody Rhodes. Und dann hat halt Cody Rhodes back-to-back gewonnen. Also 2024 und 2023 hatte er den Royal Rumble gewonnen. Das sichert dir die Chance, einen Titelträger deiner Wahl herauszufordern. Und Cody hat dann nach einigen Hin und Her irgendwann sich für Roman Reigns 2 entschieden. Denn er hätte auch Seth Rollins herausfordern können, den er schon mehrfach gegenübergetreten ist, der den anderen großen Raw-Titel hält. Aber dann hat man sich dazu entschieden, nach der Verletzung von CM Punk auch und nach dem Wiederauftreten von The Rock und nach dem Vince McMahon-Skandal in diese Richtung zu gehen und da eine ziemlich gute Storyline drumherum gemacht. Denn anfangs war The Rock klassisches Babyface The Rock und dann gab es so eine Geschichte, die Familie Inouye und die ganze Dynastie der Samoaner involviert hatte. Und The Rock ist zum Bösewicht aufgestiegen wieder, hat seine Hollywood-Persona herausgeholt mit den teuren Hemden von Versace, $5,000-Hemden und sowas. Und eine neue Persona namens The Final Boss, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben, zur Schau gestellt. Und dann wurden in diese Fehde involviert Cody, Seth, Roman und The Rock, Paul Heyman und die Bloodline. Und das war alles irgendwie fast so schön wie in den besten Zeiten der Attitude Era. Oder wie siehst du das?
Das Besondere an dem Ganzen war ja, dass sie das erste Mal deutlich und unmerklich auf Fanfeedback gehört haben und sie ihre ursprünglichen Pläne tatsächlich verworfen haben. Sie haben in ein paar Press-Conference-Interviews dahinter tatsächlich erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass der ursprüngliche Plan ja eigentlich war, das große Match The Rock gegen Roman Reigns stattfinden zu lassen. Mhm. Und es gab sowohl gerade hauptsächlich im Internet, aber auch in den Arenen kurz darauf so viel Backlash, wenn wir es auf Englisch sagen. Also es gab so viel Gegenwehr von den Leuten, die alle eigentlich Cody jetzt sehen wollten im Main Event, weil schließlich hat er den Royal Rumble gewonnen, letztes Jahr hat er es nicht geschafft und er sollte seine Geschichte zu Ende bringen dadurch. Und es gab so einen Aufschrei überall, dass die WWE tatsächlich drauf gehört hat. Also sie haben ursprünglich ihren Plan verworfen und überlegt, wie können wir das jetzt einbauen? Sie hätten ja zwei Schienen fahren können. Einmal stumpf weiter sagen, ist egal, was sie sagen, wir kriegen jetzt Rock gegen Reigns. Mhm. Oder so, wie sie es tatsächlich gemacht haben, haben drauf gehört und gesagt, okay, wie können wir das jetzt einbringen, wie wir das gebastelt haben? Können wir irgendwie einbringen, dass wir The Rock jetzt tatsächlich zum Main Event gegen Reigns schicken wollten, obwohl uns quasi Cody wegnehmen wollten? Und es ist ganz spannend, dass sie sich dann dafür entschieden haben und gesagt haben, okay, wir hören auf die Fans, Cody kriegt den Event und Cody darf im Main Event antreten und basteln darum herum eine Storyline. Und die, finde ich, hat für mich super, super, super funktioniert. Und es ist eines der wenigen Male, dass ich überhaupt im ganzen Wrestling-Business oder in den ganzen Pay-Per-Views und Jahren drüber aktiv mitgekriegt habe, dass sie aufgrund von der Fan-Meinung komplett eine 180-Grad-Wende gemacht haben. Und das ist ehrlich gesagt, was ich mir unter Voldemort nicht hätte vorstellen können, aber unter Paul Levesque eben schon.
Ja, das ist schon interessant. Ich frage mich ja auch, und ich habe so ein bisschen die These, was eigentlich passiert wäre, hätte Dwayne Johnson Erfolg als Black Adam gehabt mit Warner Brothers, weil da hat er ja auch schon sowas Ähnliches probiert. Also er hat sich da direkt an die Warner Brothers Discovery Geschäftsführung mit David Zaslav gewendet und gesagt, beziehungsweise da so Henry Cavill zurückgeholt für so eine Post-Credit-Szene und da wollte er ja so Pläne machen rund um einen Black Adam vs. Superman Film, der dann nicht geklappt hat, weil Black Adam underperformed hatte, weil dann alle anderen DC-Filme underperformed hatten, weil dann James Gunn ein neues Regime quasi übernommen hatte. Und da hat man ja auch schon so ein bisschen gemerkt, wenn man da so Branchenberichte, Variety, Hollywood Reporter gelesen hat, dass das ihn an ihm genagt hat, an Dwayne Johnson. Und Dwayne Johnson ist ein sehr ambitionierter Mensch. Also nicht nur diese Black Adam Sache ist schief gelaufen, er hat ja auch die XFL übernommen, die jetzt glaube ich UFL heißt und mit einer anderen Football-Alternativliga zusammengelegt wurde. Also er hat seine Marken, er hat seine Social-Media-Gedöns-Sache und jetzt bei WWE scheint das tatsächlich etwas zu sein, wo er dann ein bisschen mehr aufgehen kann. Und wie du schon gesagt hattest, der Backlash war da, aber man hat ihn erkannt und man hat erfolgreich gegengesteuert und man hat, wie es so schön sagt, Money kreiert. Also Interesse, eine Storyline, die mitreißt, aber auch die Bloodline-Storyline insgesamt hat ja auch schon über Jahre, über diese, das waren jetzt 3 Jahre plus oder sowas, immer wieder irgendwie gute Matchups hervorgebracht. Alleine Sami Zayn, was da möglich war. Oder die Usos, die man ja zu so, sagen wir mal, nebensächlichen Tag-Team-Wrestlern auch zu jeweils einzelnen interessanten Figuren oder interessanteren Figuren und Kämpfern gemacht hatte. ja, also Seth Rollins und so, den man da ja auch irgendwie involviert hatte. Cody, der ja auch bei seiner Rückkehr dieses durch den Unfall fantastische Bild kreiert hat, wo er sich den Brustmuskel gerissen hatte und dann mit so einer blauen Brust gegen Seth Rollins gekämpft hat. Also da gab es teilweise Zufälle und glückliche Fügungen und auch Unfälle, so wie bei CM Punk halt, die dazu geführt haben, dass man eine Kurve nehmen konnte, die zu einem spannenden Erlebnis in der Storyline geführt haben.
Und alle Beteiligten waren absolute, haben ihren Ruf als Superstars, finde ich, sind dem absolut gerecht worden. Ich muss sagen, alles um Roman Reigns herum seit dem Heel-Turn hat mir unglaublich gut gefallen. Ich fand, ihn eine lange Zeit wurde er einem zu sehr aufgedrängt in der Phase, in der er wirklich noch Face war und so einer der Guten war. Und seit dem Turn ist der Charakter so viel interessanter geworden und er funktioniert perfekt. Und das drehte sich wirklich, also das ist einfach, was am Ende wunderbar harmoniert hat. Alle Beteiligten letzten Endes. Auch The Rock mal wieder zu sehen, der dann wieder auch den inneren Heel herausbringen durfte. Und wo du gerade sagtest, Black Adam erwähntest, wir haben ja tatsächlich sogar Black Adam gegen Peacemaker gesehen, ganz kurz.
Richtig.
Rein technisch ein 10 Sekunden Staredown der beiden Superhelden.
Bis dann der richtige Superheld, The Undertaker, kurzen Prozess mit jemandem gemacht hat.
Ja, also es war, sie haben eine unglaublich emotionale Storyline kreiert. Ich meine, ich fand's, das Einzige, was man natürlich unterstellen kann, ist, man konnte vorhersehen, dass Cody gewinnen musste. Es ging aber natürlich auch einfach nicht anders. Die Geschichte war so gut konstruiert, dass sie ihm den Titel geben mussten am Ende. Er musste gewinnen. Es ging gar nicht anders. Und was aber letztendlich auch okay ist, weil das ist ein Happy End. Für diese Happy Ends steht WrestleMania letzten Endes ja auch. Alle Storylines, die im Verlauf des Jahres gesponnen worden sind, die kommen auf dem Gipfel an bei WrestleMania und entscheiden sich dort. Und es war einfach ein schönes Gefühl für alle Beteiligten, habe ich das Gefühl gehabt. Selbst, ne, auch für die Verlierer, die haben alle eine unglaublich gute Show abgeliefert. Und ich war mit dem Main Event gerade speziell, das war ich sehr glücklich, muss ich sagen.
Ja, stimmt. Ich war auch einfach, ich muss ja sagen, sehr emotional berührt teilweise. Ich wollte es eigentlich live gucken, war dann aber zu müde in den jeweiligen Nächten und ich habe so ein bisschen senile Bettflucht gerade nach meinem Urlaub gehabt und bin dann irgendwie so um 6 Uhr aufgestanden und konnte dann ab 6 Uhr tatsächlich dann die jeweiligen Dingens gucken und das hat mir auch echt Freude gemacht. Ich habe wenig geskippt. Ich finde die Möglichkeit zu skippen aber gut, weil die Entrances ja teilweise sehr lang sind oder ja, manche Matches mich vielleicht ein bisschen weniger interessieren als andere. Und beim Main Event ist es dann halt auch wirklich so, da ist das Match irgendwie 44 Minuten lang, aber der Entrance ist irgendwie vorher 20, 25 Minuten und manches hast du halt schon gesehen, manchmal geben sie sich extra Mühe für, wenn The Rock dann irgendwie mit so Blitzgewitter dazu reinkommt, dann gucke ich mir das auch an, aber manche anderen sind dann halt nur eine normale Version, eine etwas größere Version von dem normalen Entrance. Diese Möglichkeit appreciate ich, dass sie einfach da ist. Und ansonsten wirklich beim Main Event, bei beiden Nächten vom Main Event hatte ich teilweise so Gänsehaut. Und es war natürlich auch bei der Bloodline-Rule-Nacht beim zweiten Main-Event dann auch so, wie man es erwartet hat, dass dann einfach eine Parade an Overbooked-Zeug passiert ist. Also alle von der Bloodline sind involviert, aber Cody Rhodes hatte auch Unterstützung. Mit John Cena, mit dem Undertaker, mit dem Jey Uso und natürlich auch irgendwie mit Seth, der dann über die Außenbereiche mit getönten Haaren in seiner Shield-Montur reinkam. Da hatte ich dann wirklich Gänsehaut irgendwie, weil ich kurz dachte, es hat auch so funktioniert, aber ich dachte wirklich kurz, dass sie John Moxley holen oder haben.
Wir haben doch Seth schon gesehen, wer soll denn jetzt noch kommen? Das dachte ich vom Moment, den wollen sie nicht wirklich da jetzt, das kann ja gar nicht sein, davon habe ich ja nichts gehört. Und das war schon okay.
Eine Sache, die mir halt noch gefehlt hat, ja? Und dann wäre es noch perfekter gewesen. Er war aber halt nicht involviert. Er war nur bei der letzten WrestleMania zurückgekehrt. Hätten sie irgendwie Stone Cold Steve Austin noch reingehauen? Ich glaube, alle wären kollektiv einfach gekommen, die da irgendwie im Publikum waren und Wrestling-Fans sind. Weil das der größte Pop überhaupt ist, den man dann wahrscheinlich.
Sie hatten schon so viele Leute drin, dass ich dachte, oh, noch einer. Also ich war auch, irgendwann dachte ich auch so, okay, kommt jetzt der nächste, noch der mal der nächste. Irgendwann dachte ich auch, gut, jetzt ist gut, wenn es dabei irgendwie reicht. Ich weiß nicht. Also, obwohl Stone Cold natürlich, den wollen die Leute immer sehen und das kann ich auch verstehen.
Ja.
Von daher, falsch machen hätten sie da sowieso am Ende dann nichts mehr können. Und
dann gibt's halt auch noch dieses Ende, wie wir es, glaube ich, in den 90ern ein paar Mal hatten, wenn die Babyfaces triumphiert haben, dass sich alle im Ring versammelt und den neuen Helden
irgendwie. Wann hatten wir das letzte Mal selbst bei einem Babyface-Sieg? So.
Also ich kann mich an Bret Hart, glaube ich, oder Lex Luger erinnern.
So lange her, oder?
WCW gab es, glaube ich, sowas mal, als Ding gewonnen hatte gegen Hulk Hogan, wenn ich
mich erinnere. Ja, deswegen dieses Ende war wirklich speziell. Auch für WrestleMania, auch für ein Jubiläums-WrestleMania war es einfach speziell. Auch der ganze Abend war einfach gelungen. Ich fand auch mit dem ersten Champion-Match direkt am Anfang haben sie auch wirklich schon eine Stimmung vorgegeben und es hat schon so viel Spaß gemacht, dass der ganze Abend nicht schief laufen konnte, finde ich.
Meinst du jetzt Seth gegen Drew?
Ja. Okay, das war schon ein Match, finde ich, dass die Stimmung einfach wunderbar gelegt hatte und was mir wirklich mittlerweile auffällt, ich weiß nicht, ob das früher als Kind natürlich nicht so, aber wie emotional die Wrestler auch, früher hätte ich das gar nicht so direkt mitgekriegt, wie sie auch untereinander sich noch einen Blick zu werfen und emotional, weil ich finde, man hat am Ende, als Drew noch den Titel in der Hand hatte und Seth draußen stand, die haben sich beide kurz angesehen, du hast bei Drew noch eine Träne gesehen und du hast auch gesehen, wie Seth ihn kurz angeguckt hat und du hast gemerkt, dass das nochmal ein, ja, du hast den verdient von Zuschauern, den Titel. Das war eigentlich auch noch so ein Feel-Good-Ding, obwohl Drew hier war. Dass er jetzt vor WrestleMania den Titel bekommen hatte noch.
Vor Publikum, nicht wie in der Covid-Ära, ohne Publikum.
Genau, oder den er vorher hatte, den er in der Covid-Ära gekriegt, was natürlich auch schön, aber dann in dem Sinne natürlich auch total schade für ihn war. Und das vor Publikum ist noch ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl für ihn. Und
es lief halt auch so bestmöglich, wie man es hätte machen können. Zum Glück haben sie jetzt nicht Damian Priest den Money in the Bank Halter. Also wenn du den Koffer hast, dann kannst du dir immer dein Titelmatch eincashen. Haben sie zum Glück nicht gegen Cody angewandt. Ich hätte es ihnen zugetraut, damit sie Cody weiterhin als Chasing Babyface haben, der den Titel nachjagt. Sondern sie haben es nach dem Seth vs. Drew McIntyre Match gemacht. Und CM Punk war da nochmal involviert, hat ihn irgendwie die Beine weggezogen und dafür gesorgt, dass
er den Koffer übernimmt. Das war super. Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass sie eher den Plan hatten, dass Priest ihn nicht bekommen würde, weil sie eher an einem Programm von Drew als Champion gegen Punk gearbeitet hätten.
Aber Drew und Punk braucht den Titel nicht.
Das ist wahrscheinlich halt auch das, was sie sich letzten Endes gedacht haben. Die beiden werden jetzt auch so funktionieren. Frage ist, wen sie jetzt gegen, wen sie dann gegen Priest schicken wollen, weil das müsste ja irgendwas Richtung Face gehen und wer ist denn da noch momentan gut genug? Weil ich dachte nämlich, nach dem Gunther-Match, das ist der einzige Grund, warum er, Spoiler, den Titel abgeben musste, was ich schade fand, auch wenn das Match klasse war. Auch
du brauchst erstmal einen Face, das verlieren kann beim ersten Match.
Das ist wahrscheinlich, weil ich denke eigentlich, der Grund, warum Gunther den Titel abgibt, ist, weil Gunther gen Main Events jetzt geschickt wird. Ich hoffe es zumindest. Der Mann hätte es absolut verdient.
Ich müsste mal Monday Night Raw für dich spoilen. Es gab ein Four-Way-Match um den Herausforderer mit Bronson Reed, mit McIntyre, mit Jey Uso und mit einer vierten Person, die ich gerade verloren habe. Und CM Punk hat eingegriffen und Drew die Titelchance gekostet. Jey Uso hat gewonnen. So, und das ist jetzt halt das Babyface, was man einmal verlieren lassen kann.
Ja.
Und ich glaube, danach wird es irgendwann eine Fehde geben zwischen Gunther und Cody zu demnächst. Und dann hast du halt, du hast Cody gegen Gunther, du hast Drew gegen CM Punk, wenn er wirklich wieder genesen ist, du hast Damian Priest gegen wen auch immer und du hast, was man auch immer mit Roman anstellen möchte. Rock ist ja auch noch so ein bisschen im Hintergrund aktiv. Also du hast sehr viele frische Matchups. Du kannst Seth noch involvieren, Seth ein Rematch geben gegen Damien zum Beispiel auch, wenn er denn keine Auszeit wollte. Also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, wie man jetzt frische Matchups machen kann. Und du hast den Draft, der jetzt angekündigt wurde, ich glaube für in 2 Wochen. Also da gibt es dann sowieso noch frische Sachen einfach drin.
Also ich wundere mich, also das vielleicht reicht das, wenn sie es in Oberhausen machen, aber eigentlich, wenn sie jetzt in Köln wären, da wird Seth sich sowieso wohlfühlen, wenn zu Karnevalszeiten jetzt. Wahnsinn, dieser Entrance. Ich weiß, dass ich dich angeschrieben habe, dachte, komm, was trägt er denn heute da beim ersten Match? Und dann kommt er beim zweiten Mal mit Karneval in Rio und Köln gleichzeitig raus. Meine Güte. Ich musste schon ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe. Ja. Ich bin jetzt eigentlich kein riesiger Fan seines Gimmicks, aber es war so auf 20 gedreht, dass ich es einfach nur witzig fand.
Ja. So, wir müssen auch langsam mal zum Schluss kommen. Hast du vielleicht noch so ein paar Highlights von der WrestleMania oder underappreciated Gems, die du noch erwähnen möchtest?
Highlights. Ich fand, erster Abend war Loki das Gunther gegen Sammy Match klasse, finde ich fast Match des Abends, wenn man den Main Event ausklammert. Mhm. Weil es einfach Storyline-mäßig klasse war. Das war eine schöne Mischung aus Storyline und wirklich gutem Wrestling. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin großer Gunther-Fan. Ich habe den auch schon mal bei einer der WXW-Veranstaltungen getroffen. Der war so ein freundlicher, netter und geduldiger Mensch. Ich gönne dem alles, was er jetzt an Erfolg hat. Allein, weil ich finde es einer der besten Wrestler überhaupt. Weil was er macht, sieht einfach so brutal, aber brutal gut aus. Und er ist gleichzeitig safe. Ich bin ein großer Fan von ihm.
Es kommt auch bald eine Figur zu einer der Brands, die eine Historie mit Gunther hat. Und zwar in NXT.
Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, wie gesagt, also das war eins meiner Lieblingsmatches. Bei den Frauen muss ich immer sagen, Rhea Ripley ist immer richtig gut.
Ja.
Von daher finde ich richtig, dass sie weiter in den Titel kriegt. Und mal sehen. Ich hoffe, dass sie den noch mit einem Weichen behält. Weil gerade was Auftritt und auch Können angeht, gibt es momentan wenige, die mit dem mithalten können. Zumal Charlotte ja gerade nicht da ist. Also da ist sie immer noch eine der absolut Besten in ihrem Handwerk. Ansonsten, weiß ich nicht. Ich muss sagen, unterm Strich eins der besten WrestleManias, an die ich mich erinnern kann. Gerade so, wenn ich es vergleiche mit den letzten 5, 6, 7 WrestleManias, ich war lange nicht so hyped am Ende. Am Ende davor und am Ende.
Ich muss sagen, ich fand auch das Leitermatch fand ich immer unterhaltsam, auf jeden Fall. Und auch wenn ich mich ein bisschen schäme, es zuzugeben, ja. Night 2, Logan Paul versus Randy Orton versus Kevin Owens. Alleine das Intro mit Kevin Owens, wie er auf diesem Golfcart sitzt und Randy Orton da abholt.
Und Randy einmal kurz richtig schiss. Kannst wirklich sehen, wie er einmal die Hand so nach dem Motto, fahr mal nicht so schnell, Kollege. Ja. Das war super.
Nicht, dass er sich dann auf diesen scheiß Golfcart verletzt, nachdem er irgendwie ein Jahr außer Gefecht war. Aber auch wie sie am Anfang sich verbündet hatten und dann Kevin Owens gesagt hat, ja, willst du es jetzt wirklich machen und so. Und man hört auch in der neuen Ära tatsächlich öfter mal so auch die Dialoge im Ring, das hatte man ja vorher vermieden, dass man die Mikros da ausgestellt hatte, glaube ich, dass man immer nur so Mouthing gesehen hatte.
Der Trash-Talk ist also, was Roman an Trash-Talk von sich gibt, ist beeindruckend von der Menge allein, der finde ich super. Das gehört auch dazu. Der übrigens auch einer der wenigen war, der nachher in den Pressekonferenzen gerade am ersten Abend noch komplett in Character blieb.
Ja. Das stimmt.
Er wurde nicht acknowledged. Hat
der arme Chris Van Vliet, ich habe ihn schon angetweetet, ob das irgendwie abgesprochen war oder ob das eine richtige Stelle war.
Den mögen sie alle, aber deswegen kriegt er auch als erster einen drauf, weil sie sich mit dem gut verstehen. Von daher, ja, das ist super. Oh, und noch ein kleines Ding. Paul Heyman, absolut verdient, Hall of Fame, einer der besten. Ich denke mal zusammen mit Heenan damals und Jim Cornette, meinen absoluten Lieblingsmanager.
Ja.
Der Beste, der aktuell noch aktiv ist, definitiv, wenn du mich fragst. Und ja, und Kleinigkeit auch nochmal. Es sind so viele Kleinigkeiten, die gut waren. Das ist der Wahnsinn, wenn ich jetzt merke, nachdem du gefragt hast, wie viele Kleinigkeiten mir noch einfallen. Samantha Irwin, die Ringer.
Oh Gott, sie ist einfach die Beste.
Klasse. Also ich muss sagen, wir haben viele durchgehabt. Wir hatten
Jillian.
Sie war gut, Ich finde jetzt Samantha Irwin eine Ecke besser. Du hörst, wie emotional sie dabei ist und ihr nicht nur eine gute Stimme, du merkst, wie viel ihr das bedeutet. Die Situation auch, innerhalb dieser Situation, dass sie damit ist. Und es ist einfach, ich finde ich echt gut. Also selten finde ich, sticht die Announcerin so raus, dass ich sage, das finde ich, die trägt viel, viel zur guten Atmosphäre mit bei.
Ja. Und ich muss auch sagen, es gab ja auch in dem Fahrtwasser von dem Vince McMahon-Skandal so ein paar Änderungen hinter den Kulissen. Kevin Dunn ist zum Beispiel gegangen, der, glaube ich, jahrelang so für Regie-Cuts und sowas verantwortlich war. Und thank God, weil es gab so eine Zeit in den letzten Jahren, wo es so einen hyperaktiven ADHS-Cut-Stil gab, wenn die sich in der Ringecke geprügelt hatten, dass man ganz viele Cuts gemacht hat. Und das war zum Glück bei dieser WrestleMania kaum bis gar nicht vorhanden.
Und Michael Cole ist nicht mehr ansatzweise so nervig, weil ihm nicht ständig Winnie Mac im Ohr sitzt. Ich muss sagen, ich fand Michael Cole wie mir irgendwann, war Michael Cole für mich nur noch, oh, immer die gleichen Sprüche, immer. Aber es sind auch die Sachen, die er sagen sollte und musste. Und du merkst jetzt, dass er freier spricht und ab und zu seine Markenzeichen noch bringt, aber es ist nicht ansatzweise so penetrant ist. Ich finde, der ist so viel besser, seitdem er nicht mehr, seitdem er wesentlich freier sprechen kann und nicht immer die Produktion so sehr im Nacken hat. Das ist auch was ich merke. Auch generell Corey Graves und McAfee passten da eigentlich ganz gut drin.
What? McAfee sagt ja immer in seiner Show, what? Mit seinen komischen Boys da.
Ja, McAfee ist eigentlich so, fand ich immer auch der passt da gut rein in das Trio. Aber ich muss ja auch sagen, sein komischer Spot beim Royal Rumble nicht so gut manchmal war das so ein bisschen lange peinlich und Fremdschämen, keine Ahnung, da hätten sie was Besseres draus machen können, aber ist immer so, ein bisschen cringe ist bei der WWE generell immer wieder dabei. Aber der hat sich, finde ich, auch bei dieser WrestleMania jetzt ein bisschen zu zurückgehalten. Obwohl ich sagen muss, mir tat LA Knight ein bisschen leid, dass er so extrem viel Slim Jim machen musste. Ja. Hatte das Match nicht verdient? Ich fand die Fehde ja auch mit AJ ganz gut. Mit Beefcake AJ.
Ja, der ist buff inzwischen.
Meine Güte, der ist ja das Doppelte an Muskeln geworden. Das ist Wahnsinn. Er kann immer noch seine 450s machen.
Ja. Okay, wir kommen dann wirklich langsam zum Ende. Ich habe noch so zwei kleine Punkte, die wir abarbeiten. Ich möchte das eine als Lightning Round machen und dann frage ich dich gleich noch was.
Ja, raus.
Also ich mag noch ein paar Streaming-Tipps verteilen, einfach an Leuten, die jetzt Geschmack daran gefunden haben, sich mal mit Wrestling-Inhalten auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal abseits des Teiches oder fernab des Teiches sich was anzuschauen. Nämlich, ihr könnt euch Wrestling angucken in Form von Glow, Glorious Ladies of Wrestling bei Netflix, 3 Staffeln als natürlich fiktive Dramaserie über die damals echt existierende Wrestling-Liga, die es gab, mit Alison Brie und anderen fantastischen Leuten, Mark Maron und so weiter und so fort. Ihr wollt ein bisschen was über die ehemalige Wrestling-Development-Liga hören und sehen, dann schaut euch Wrestlers bei Netflix an mit Al Snow und FCW. Auch so ein bisschen wie Heels, was man auch immer gucken kann, das läuft bei MGM Plus mit Stephen Amell, aber sozusagen die nicht gescriptete Version von Heels, obwohl da auch ein bisschen Script bei ist, fairerweise. Wrestling with My Family, der Film, in dem auch The Rock involviert ist, die Geschichte von Zariah bzw. Paige als dramaturgische Aufarbeitung mit Lena Headey und Florence Pugh in den Hauptrollen und dem Menschen, Nick Frost heißt er, glaube ich, aus Shaun of the Dead, ne? Oder wie heißt der?
Ja, genau. Wenn Nick Frost dabei ist, ist er dabei?
Ja, der ist der Vater.
Ah, doch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, klar, das ist Nick Frost gewesen.
Dann natürlich einer der besten Wrestling-Filme, der je produziert wurde, der dann auch so die Schattenseiten des Business zeigt. The Wrestler mit Mickey Rourke. Wenn es denn irgendwo im Streaming gibt oder zu kaufen, einfach mal reinschauen. Relativ neu dabei, The Iron Claw mit Zac Efron als einer von den Van Erichs und die tragische Familiengeschichte der Van Erichs. Und dann gibt es ganz viele tolle Dokus beim WWE-Network, dass man gucken kann, da muss man sich dann irgendwie was raussuchen. Es gibt zum Beispiel was über Yokozuna, es gibt, das habe ich mal als Streaming-Tipp aufgearbeitet, es gibt coole Interview-Guiden mit dem Undertaker und mit Stone Cold.
Ja,
und
die Stone Colds, wie heißt seine Show
Broken Skull Ranch.
Genau, Broken Skull, die sind wirklich auch immer gut, die Interviews.
Es gibt sowas wie die Ruthless Aggression Ära, es gibt den Monday Night War, wo man sich die Geschichte von diesen Ären anschauen kann. Und natürlich bei YouTube, ich glaube bei YouTube nur in Deutschland, ansonsten es kann sein, dass man die irgendwie kaufen kann, vielleicht bei irgendwelchen Streaming-Anbietern, von Vice, Dark Side of the Ring und Tales from the Territories. Das sind auch nochmal fantastische Sachen. Und ich wollte dich noch fragen, wenn man so bei YouTube ein bisschen sich umschauen möchte, was würdest du da empfehlen oder so Podcast-mäßig, was ist da etwas, was du dir anhörst, privat?
Kommt natürlich ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an. Wenn ich zu Podcasts gehe, gefällt mir sehr Jim Cornette. Wird natürlich nicht allen AEW-Fans gefallen, weil er da immer sehr
außer bei CM Punk und MJF.
Das stimmt, ja, da ist er sehr kritisch. Aber ich finde, der hat einen unglaublich guten Wrestling-Verstand. Ist, finde ich, sehr, sehr entertained.
Man muss dazu aber auch sagen, dass er sehr derbe ist.
Aber ich mag ihn sehr gerne. Ja, er ist explizit und derbe in seinen Sachen. Sehr, sehr oldschool, aber ein unglaublicher Schatz an Wrestling-Wissen. Ist auch kann sich sehr eloquent ausdrücken oder stumpf, wie er gerade mag. Aber finde ich sehr unterhaltsam und sehr, sehr gute Insight in die ganzen Wrestling-Sachen. Also viele Sachen, die ab und zu nochmal rauskommen oder so, die werden von ihm gut vorhergesagt, finde ich teilweise. Also und es ist generell, ich mag das als Entertainment.
Man muss dazu auch sagen, er war damals Manager und Booker, glaube ich, auch teilweise und Announcer in anderen früheren Ligen, bei der WWE auch, zusammen mit Yokozuna, mit den Freebirds, glaube ich, oder waren es die Freebirds? Auf jeden Fall mit dem, oder Midnight Express.
Midnight Express.
Ja, genau so. Und hat jetzt halt, war auch bei NWA mal involviert und bei Ring of Honor später und macht jetzt halt hauptsächlich nur noch seinen Podcast.
Ja, ja, ansonsten, Eric Bischoff macht noch einen ganz interessanten Podcast. Mhm. Den kann man sich auch noch anhören, immer mal wieder, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, 82 Weeks oder so.
83 Weeks,
ja. Oder 83 Weeks und von Jim Cornette, die heißen, finde man einfach unter Jim Cornette, das sind Jim Cornettes Drive-Thru und Jim Cornettes Experience. Der von dir vorhin erwähnte Chris Van Vliet macht sehr, sehr gute Interviews. Der bekommt auch viele lange hinter Behind-the-Scenes-Sachen. Also der kriegt sehr, sehr viel sowohl AEW als auch WWE. Das ist das Coole an ihm. Der ist ein sehr, sehr guter Interviewer und bekommt halt auch sehr viel, viel Zugang zu den Sachen. Und nur das sind eigentlich so die Sachen, die ich gerne nebenbei höre und gucke.
Ich ergänze mal nochmal um The MMA Hour mit Ariel Halvani.
Ah ja, natürlich auch.
Und dann gibt es auch noch so ein bisschen eher in die unterhaltsame Schiene Wrestling. Ich weiß leider nicht, wie der Host heißt, aber der hat auch selber so ein Gimmick und da sind so Leute wie MJF auch manchmal im Interview und sind halt in Character teilweise in den Interviews, aber brechen auch Character manchmal, je nachdem, wie sympathisch man einander ist. Ich glaube, das ist von der, ich weiß gar nicht, von welcher Firma, aber es ist Wrestling wie so komisch geschrieben auf jeden Fall, das findet man schon. Oder ich werde es in den Shownotes verlinken, hoffentlich mal gucken. und fällt mir sonst noch was ein? Halvani auf jeden Fall.
Wir haben viele abgedeckt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr verzeiht uns auch, dass wir ein bisschen ausführlicher geworden sind, denn wir glauben, es ist vielleicht eine der einzigen Gelegenheiten, dass man so in der Ausführlichkeit hier im Podcast
ein kleiner Umschlag, um es einmal alles abzudecken. Ja.
Genau, außer ich komme tatsächlich da in den Live-Event, dann müssen wir darüber wahrscheinlich auch nochmal reden, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber ansonsten.
Sehr, sehr gespannt, weil die Karten zu den Events, also da haben mich schon ein bisschen umgehauen, wie teuer die sind. Von daher. Hoffen wir mal, dass wir reinkommen. Die Pay-Per-View-Karten, das ist ein halbes Vermögen. Deswegen wundert mich, dass WrestleMania an zwei Abenden da gemacht wird. Das muss eine Kasse sein. Das ist schon ganz ordentlich.
Ist so ein bisschen wie ein Light Super Bowl wahrscheinlich so. Also nicht ganz so diese Preise, aber schon ein paar Tausis zahlst du dafür gute Plätze auf jeden Fall. Und du kannst ja auch ganz hinten sitzen mit Obstructed View und dann bezahlst du trotzdem wahrscheinlich noch deine 200, 500 Guckst, dann Dollar.
Guckst du am Ende auf den Würfel, sie sind nämlich Ameisen.
Ja. Aber es muss halt wahrscheinlich eine einmalige Erfahrung auch sein, wenn man denn Fan ist davon und das.
Ja, es geht mehr ums Event als ums gut sehen zu können, glaube ich, am Ende. Was zwar natürlich schade ist, aber unterm Strich kann man es ja auch verstehen.
Und so als kleiner Ausblick, es ist ja auch ziemlich exciting, was jetzt losgeht mit Cody und der neuen Ära und nach das Monday Night Raw nach einer WrestleMania ist ja auch immer besonders und wahrscheinlich auch das SmackDown danach. Also plus der Draft, der sich jetzt anbahnt, wo dann nochmal die Player und Protagonisten durchgemischt werden bei den Shows, Leute aus NXT dann nochmal debütieren.
Zusammen also, mit der ersten Deutschland-Tour, die jetzt mal kommt, die wirklich einen Pay-Per-View und Smackdown hat. Also das ist eine spannende Zeit auf jeden Fall.
Und es ist halt so vielfältig und man kann so viel Wrestling schauen, wie selten zuvor, alleine durch YouTube, das Internet. Die Indies, GCW oder wie das heißt, mit den Trash-Wrestlern da, mit Chris Gage, heißt er Chris Gage? Der Pizzacutter-Mensch da, der auch gegen Zack Ryder bzw. Matt Cardona angetreten ist. Leute wie Dolph Ziggler bzw. Nick Nemeth, die jetzt bei TNA sind. Mustafa Ali, der jetzt bei TNA ist. Leute, die nach Japan gehen und dort sich mal versuchen. Also es gibt coole Sachen. NWA ist jetzt vielleicht so ein bisschen unter ferner Liefen. Das ist aber auch so eine ganz oldschoolige Angelegenheit. Wenn man dann darauf steht, kann man auch bei YouTube schauen. Mit der wöchentlichen Power-Sendung, wobei sich Billy Corgan da auch ein bisschen ins Ausmanövriert hat mit so einem Kokainengel, glaube ich, den er dann neulich gemacht hat, der in so einen TV-Deal mit CCW
Wrestling gekostet Welt hat. Wrestling-Welt ist voller Skandale, Backstage-Drama. Also wenn ihr sowas irgendwie auch ansatzweise spannend findet, Backstage-Drama und Skandärchen und große Skandale und kleine gibt's in der Welt des Wrestlings überall.
Genau. Schreibt uns einfach mal euer Feedback, podcast@segenjunkies.de oder über Social Media. Hast du da irgendwas, Tim, was du pluggen möchtest oder wo man dich kontaktieren kann?
Ihr findet mich auf Twitter unter @quacklesass.
Genau, ich bin AwesomeArnd bei Twitter, Instagram, Threads und YouTube. Und da findet ihr mich dann am liebsten wahrscheinlich über Twitter, so was so Kommunikation angeht, aber am aktivsten bin ich, glaube ich, bei Instagram. Genau, und dann hört einfach mal in unser reichhaltiges Podcast-Archiv, auch mit viel mehr Serienbesprechungen, auch bald wieder wahrscheinlich. Also ihr könnt natürlich auch unsere Besprechung zu The Walking Dead, The Ones Who Live nochmal anhören, die wir ja gemacht hatten. Und es kommt wahrscheinlich vielleicht auch mal was zu kleinen Serien wie, vielleicht schaffen wir es ja, Invincible mal abzudecken. Ja, ihr könnt den tollen Podcast zu Blue Eye Samurai oder Green Eye Samurai? Scheiße.
Blue Eye Samurai.
Blue Eye Samurai. Anhören, den Hannah und Tim aufgenommen hatten.
Vielleicht Shogun noch in Zukunft. Da müssen wir mal gucken. Also ein, zwei interessante Sachen haben wir da definitiv für euch noch in der Pfanne.
Genau. Oder unsere Business-Besprechungen zu Netflix, zu Disney, zu den Werbemodellen, die sich da ergeben haben oder eben nicht. Alles im Archiv zu finden. Und wir sind dann demnächst irgendwo wieder mal zu hören und freuen uns auf Chairshots, virtuelle, falls ihr wirklich Wrestling-Fans seid auch, oder den ein oder anderen Spear von der Leiter oder ein Wortchant in unsere Richtung oder sonst was. Also, man hört sich. If you smell what the awesome aunt and Tim Michelis Tim are cooking. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.